Werbung.
Viele von uns, die sich mit Training und Regeneration beschäftigen, kennen sicher die Black Roll. Nämlich um sich selbst zu massieren oder darauf ein bisschen Gymnastik zu machen, um ein paar Stellen an der Muskulatur zu lockern. Aber Black Roll hat nicht nur die Faszienrolle, sondern die Black Roll hat noch so viel mehr.
Ich bin ja aktuell unterwegs im Trainingslager und wenn man in einem Hotel schläft, mein größtes Problem ist immer, die Polster passen nie. Entweder hat man so einen komplett durchgelegenen Polster, wo man sich nur 2 mm von der Matratze abhebt, auf dem kann man nicht schlafen, oder man hat einen viel zu hohen Polster, wo man auch keine gute Schlafposition zusammenbringt. Und deshalb nehme ich den Black Roll Recovery Pillow mit, den kann man super klein zusammenlegen, dank seines Memory Foams behalte aber seine ursprüngliche Position bei. Das heißt, sobald ich den ausrolle im Hotel, schlafe ich wie zu Hause.
Ja, es ist halt einfach so, dass gut schlafen brutal wichtig ist. Nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn man trainiert, weil man erholt sich einfach im Schlaf. Und wenn du gut schlafst, wirst du besser erholt sein, kannst du am nächsten Tag wieder besser trainieren. Und das Coole ist halt an dem Booster, dass erstens die Wirbelsäule unterstützt wird, weil er eben, wie du gesagt hast, durch diesen Schaum die Form behält. Und es ist auch für jede Position geeignet. Also ich bin zum Beispiel Seitenschläfer, es gibt aber Rücken- und Bauchschläfer und in jeder Situation ist quasi der Black Roll Recovery Pillow der richtige.
Genau, und jetzt muss natürlich ein kleiner Diss her von mir. Er ist geeignet für Seitenschläfer mit schmalen Schultern. Das wärst dann du.
Das bin ich, ja. Ich bin nicht so erkannte wie du.
Aber auch, wenn man einfach umdreht, dann ist er auch geeignet für Seitenschläfer mit breiten Schultern. Ich bin ja ein Rückenschläfer, auch für mich, da hat man dann diese super Nackenstütze. Aber er funktioniert auch für Bauchschläfer.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte und das einfach mal ausprobieren will, es gibt jetzt die Möglichkeit, 90 Nächte, ich würde schon sagen 90 Tage, natürlich 90 Nächte, Probe zu schlafen.
Wenn du den Recovery Pillow oder andere Produkte von Black Roll gerne testen würdest, dann kannst du mit Sitzfleisch 10% Rabatt beim Checkout bekommen.
Genau, die Aktion mit den 10% Rabatt gilt auf alle Produkte, dem nicht sowieso jetzt gerade irgendwie verbilligt sind, und zwar in den Online-Shops für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ihr findet den Link und unseren Code natürlich in den Shownotes und findet alle Infos auf blackroll.com.
Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem kunstvollen Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Okay, kunstvoll.
Ja, wir kennen ja schon das Gespräch, was wir heute dann ausstreuen und deswegen
umso weniger verstehe ich die Referenz.
Ja, es ist schon ein paar Tage her, dass wir mit dem Rick Steffen gesprochen haben und was mir in Erinnerung geblieben ist mit dem, also das war ein echt cooles, nennen wir es halt Interview, eigentlich war es ein Gespräch. Also es war super lehrreich, ich finde es war eine absolute Top-Episode im Sinne von, wie man sie auf eine Herausforderung vorbereiten kann, wie penibel man sie in dem Fall auf Badlands vorbereitet, wie gut der Plan sein kann, dass der Plan dann natürlich nie ganz so aufgeht, wie man es sich vornimmt, ist wieder was anderes, aber ich glaube, vom Rick kann man echt viel mitnehmen. Und ja, was mir auch hängen geblieben ist, war sein Beginn im Radsport. Kannst du jetzt vielleicht dran erinnern?
Okay, ja, jetzt kenne ich mich aus, natürlich. Aber ich kann dir recht geben, wirklich sehr cooles Gespräch und wirklich sehr penible Vorbereitung. Das gefällt mir immer sehr gut, weil ich das ja nicht so mache. Deswegen bin ich immer beeindruckt, wenn da wirklich die Verpackungen von den Gels abgewogen wird und geschaut, wo man da noch Gewicht sparen kann. Das finde ich sehr, sehr cool.
Ja, Gewicht sparen und vor allem auch Müll sparen, das werden wir dann ja auch besprechen. Und ja, und kunstvoll war im Prinzip vor allem der Werdegang vom Rick. Aber das mehr nehmen wir jetzt nicht mehr vorweg.
Genau. Wie geht's dir? Bist du schon wach? Wir nehmen ja heute am Vormittag auf. Das ist einmal zur Abwechslung meine Zeit.
Ja, doch. Ich bin schon full fit und bin eh schon beim Vorbereiten, weil wir haben jetzt ja unseren Live-Podcast in München.
Ja, unseren zweiten Stopp unserer ausverkauften Europatour. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Also wenn die Folge rauskommt, sitze ich wahrscheinlich gerade im Auto nach München und werde sie mir nicht nochmal anhören, aber bin dann bereit für unseren Live-Auftritt. Bin schon ein bisschen aufgeregt, ich freue mich. Wir haben eine super Gästin und falls mir jemand jetzt zuhört, der vielleicht kommt oder aus München ist und leider kein Ticket mehr gekriegt hat, ich bleibe bis Sonntag, was soll ich unbedingt sehen in München? Was darf ich auf keinen Fall verpassen? Schickt es mir. Meine DMs sind offen.
Schickt es in Flo auf Strava, das mag ich so gern. Ja, und was wir in München mit dabei haben werden, sind die neuen T-Shirts. Keiner hat es so schwer wie ich. Sie sind jetzt angekommen. Flo, ich weiß nicht, wirst du überhaupt jemals ans Anziehen? Du machst ja nie Werbung für dich oder für uns.
Ja, also, das wäre jetzt gemein. Ich habe jetzt fürs Ausmalen letzte Woche habe ich ein altes Ram-T-Shirt angehabt. Aber ich würde, das keiner hat so schwer wie ich, würde ich nicht zum Ausmalen anziehen, sondern es würde ich schon tatsächlich auch tragen.
Ja, das ist sehr fein. Aber du wirst wahrscheinlich in München wieder ein legendäres Hemd anziehen, oder?
Ich weiß es noch nicht, was ich anhaben werde in München, aber wenn du mir das dann gibst, werde ich mal überlegen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu hell. Ich habe immer Angst, dass man dann die Schweißflecken sieht. Vielleicht ziehe ich es nicht auf der Bühne an, aber ich werde es jedenfalls in München anhaben.
Ja, wichtig ist einmal zu wissen, wer darf das anziehen? Weil ich meine, so schwer wie du hat es keiner gehabt, aber darf man das Shirt trotzdem tragen, wenn man nicht Flo Kraschitzer heißt?
Jeder, der es schwer hat und jede, die es schwer hat, darf das T-Shirt tragen. Okay.
Und ein bisschen schwer hat es ja fast jeder.
Ganz genau.
Ja, wir werden die T-Shirts mit dabei haben in München. Wir haben ja schon ein paar Nachrichten gekriegt bezüglich Reservierung. Wir haben schon wieder nachbestellt, weil schon einige Weckungen sind. Und wenn Sie nicht in München dabei seid, könnt ihr es auf www.ultracyclingshop.com gern bestellen. Und wir haben sogar schon welche, Flo, mit Autogrammwunsch von dir. Das können wir natürlich auch machen.
Und ich unterschreibe alles. Also das ist meine Policy schon seit lang. Ich unterschreibe, egal was mir vorgehalten wird, alles.
Sehr gut. Ich habe jetzt aber noch ganz eine andere Geschichte. Und zwar etwas, das auch im Prinzip zur heutigen Episode passt.
Feedback der Woche.
Kannst du dich erinnern, Flo, wie wir in Ali Möstl zu Gast gehabt haben, habe ich ein Feedback der Woche vorgelesen. Und zwar vom Markus Wess. Und der hat damals eben geschrieben, dass er eigentlich gar nicht unbedingt vom Radlfahren kommt, dass er Themen aus anderen Sportbereichen so sehr interessieren, wie zum Beispiel Ultralauf oder im Ultratriathlon in dem Fall. Und er ist aber gemeinsam mit seinem Bruder das Three Peaks gefahren, weil er doch vom Radlfahren irgendwann begeistert war.
Kann ich mich erinnern, ja.
Und nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, habe ich ein E-Mail bekommen und das hat mich wirklich, wirklich zutiefst bewegt und das möchte ich jetzt kurz vorlesen. Ich Namen lasse jetzt absichtlich weg. Und zwar wurde uns geschrieben, dass, Zitat jetzt, ich bin langjähriger Hörer eures Podcasts und konnte auf meinen Abenteuer viel von euch profitieren. Das Feedback der Woche von Martin und Markus in der Folge 263 hat mich ganz besonders bewegt. Ich bin dieses Jahr auch beim Three Peaks Bike Race gestartet. In der ersten Nacht aber am Perchauer Sattel, also in der Steiermark, von einem Auto angefahren und sehr schwer verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin begannen Fahrerflucht und ohne Hilfe wäre ich dort wahrscheinlich verblutet. Und jetzt ratet mal, wer die Ersthelfer waren. Martin und Markus. Sie haben alarmiert, sind bei mir geblieben und haben danach sogar noch die Teamwertung gewonnen.
Ja, cool. Ich weiß ja nicht, ob man cool dazu sagt, aber danke fürs Feedback jedenfalls. Und ja, sehr schön, dass das so ausgegangen ist.
Ja, ich finde es, also ich habe auch feuchte Augen bekommen, weil ich habe dann noch so zurückgeschrieben, natürlich an alle, die du irgendwie an den, an den Markus und an den Verunfallten, ob das okay ist, wenn wir davon erzählen. Und es war schon sehr emotional. Ich habe da auch feuchte Augen gehabt, dass ich irgendwie einfach gesagt. Erstens, was unsupported eben nicht bedeutet, nämlich, dass man anderen nicht hilft, das ist überhaupt nicht Sinn der Sache, sondern diese Regel, dass man halt seine eigenen Probleme selbst lösen muss, gilt ja nur, wenn es um unter Anführungszeichen Kleinigkeiten geht. Wenn es wirklich um Verletzungen oder Stürze geht, ist natürlich immer erste Hilfe ganz, ganz wichtig und auch absolut im Sinne des Spirits oder des Reglements. Und ja, es ist immer viel wichtig, sich um seine Mitmenschen zu kümmern und sogar, obwohl das überhaupt nicht wichtig ist, kann man im Nachhinein noch trotzdem eine gute sportliche Leistung bringen, aber eben sich Zeit zu nehmen, wenn es jemandem schlecht geht, ist einfach ganz, ganz essentiell. Und auch, dass wir jetzt im Prinzip so diese beiden Nachrichten bekommen, das ist schon auch sehr, sehr schön irgendwie, dass uns die Leute zuhören oder so viele Leute zuhören, dass sogar alle, die in so einer Geschichte beteiligt sind, das gehört haben und sich dann wieder melden.
Ja, freut mich. Gute Besserung an dieser Stelle auch. Aber offensichtlich scheint es ja schon wieder besser zu gehen.
Genau. Und ich glaube, was man da auch nochmal sieht, ist, dass der Sport, also einfach Radlfahren, schon auch gewisses Risiko birgt. Ich meine, solche Sachen können auch passieren bei einem Training. Ganz klar. Ich finde jetzt nicht, dass ein Bewerb gefährlicher ist als eine Trainingsfahrt, wenn man im Verkehr unterwegs ist. Aber umso wichtiger einfach, dass man sich dessen bewusst ist. Ja, und jetzt kommt noch der zweite Teil. Also vom Verunfallten ist dann nochmal die Rückantwort gekommen. Und zwar an dieser Stelle nochmal ein riesengroßer Dank an die Helfer, an die beiden Brüder und natürlich auch an alle anderen, weil es sind alle, die noch später vorbeikommen, sind natürlich auch stehen geblieben und haben geschaut, ob noch Hilfe benötigt wird. Erinnerungen an den Unfall und das ganze Drumherum und den Unfallhergang gibt es jetzt keine mehr. Ja, und falls es noch irgendwie Zeugen gibt oder Beobachtungen oder Hinweise, sind die natürlich sehr gerne willkommen, weil es gibt vom Unfallverursacher weiterhin keine Spur. Aber jetzt zum wirklich Positiven. Also er sagt, dass vielleicht ohne den Sport wäre dieser Unfall vielleicht in der Form nicht passiert, aber dann wäre vielleicht was anderes passiert. Man kann von einer Party oder von Freunden heimfahren und tut dieses genauso immer möglich, dass was passiert. Aber er sagt, ohne den Sport und die Fitness hätte er wahrscheinlich nicht die körperliche Situation so gehabt, dass er den Unfall und die Verletzungen quasi gut übersteht. Also es ist sehr wohl von Vorteil, wenn du natürlich körperlich top drauf bist. Ein fitter Körper hält einfach mehr aus und erholt sich besser. Es war nämlich ein Milzriss, wodurch Blut verloren ging und ein trainiertes Herz kann damit besser umgehen. Ja, 11 Knochenbrüche und jetzt mittlerweile wieder am Weg der Besserung. Also die Erfolge waren einfach schrittweise riesengroß. Das erste Mal wieder sitzen, dann vorübergehend im Rollstuhl fahren, die ersten Schritte wieder machen und jetzt mittlerweile auch wieder auf dem Rad. Also es passt wieder gut, es ist alles gut ausgegangen, aber ja, ich finde es trotzdem eine sehr bewegende Geschichte und auch an dieser Stelle nochmal für die vollständige Genesung alles, alles Gute und danke, dass wir diese Geschichte teilen dürfen.
Ja, danke jedenfalls für das Feedback und weiterhin gute Besserung. Jetzt, bevor wir zu unserem Gespräch schalten, noch zu was ganz anderem.
Fail der Woche.
Diejenigen, die mir auf Strava, dem besten sozialen Netzwerk und dem einzigen sozialen Netzwerk, aber bitte schickt mir keine DMs dort, folgen, die wissen schon, bei uns im Haus ist die Warmwasserversorgung unterbrochen oder einfach geht nicht, es gibt kein warmes Wasser und ich bin dann am Sonntag nach dem Radfahren und es ist zwar schönes Wetter, aber so 12, 13 Grad in der Abfahrt und im Schatten ist dann schon recht kalt und dann komme ich heim, freue mich auf die warme Dusche und es gibt keine und ja, was habe ich gemacht? Ich bin dann einfach ins Schwimmbad gegangen, bin dort ein paar Längen geschwommen und habe mich dann dort geduscht. Einfach, fast, weil ich nicht kalt duschen wollte.
Fast ein bisschen unsupported.
Ja.
Gefühle, oder?
Ja, also gar nicht unsupported. Ich kann mich erinnern, dass wir beim Race Around Austria die Tagschicht einmal, da wollten wir uns auch duschen irgendwie, haben nichts gefunden und dann sind wir in die Therme für 2 Stunden und haben im Ruheraum geschlafen und uns dort geduscht. Das war auch sehr fein.
Also. Damals ist es aber, glaube ich, aufs Budget gegangen oder von mir und meinen Sponsoren und dem Rennen. Das musst du zumindest selber bestreiten.
Ja, gut, die 5,20 Euro für die Stadtwerke, die habe ich gerade noch gehabt. Das war es mir tatsächlich wert, die warme Dusche, und ich habe ja dann das auch noch genutzt und bin noch 1000 Meter geschwommen.
Heizung funktioniert aber im Haus, oder hast du da auswärts geschlafen irgendwie?
So nein, ich habe daheim geschlafen, aber so. Es hat gerade noch, das geht noch, auch nicht mehr lang, aber es hat jetzt noch 19 Grad gehabt in der Wohnung, also kann man noch schlafen drin. Aber ja, gestern ist die Heizung und das Warmwasser noch immer nicht gegangen und dann habe ich es einfach so gemacht, dass wir dann beim CrossFit geduscht haben, was wir normalerweise nicht machen. Heute hat sich der Techniker wieder angekündigt. Ich hoffe, dass ich heute Abend warmes Wasser habe, sonst gehe ich wieder ins Schwimmbad, kein Problem.
Aber es hat nichts damit zu tun, dass du selbst Heimwerker-Style die Wohnung ausgemüht hast, oder? Und vielleicht du in der Wasserleitung.
Nein, also als Mieter greife ich nichts an, was innerhalb der Wände ist. Irgendwie so ist die Regel für alles. An den Wänden bist du zuständig, für alles in den Wänden ist der Vermieter zuständig. Da greife ich auf keinen Fall hin.
Ist sehr gut, aber das heißt, wenn wir uns jetzt dann in München sehen, wirst du wahrscheinlich frisch geduscht dort auf der Bühne stehen, oder?
Ja, weil ich hoffe, dass es im Hotel warmes Wasser gibt. Sonst gehe ich in München ins Freibad. Falls da jemand Tipps hat, bitte schicken. Aber genug geblödelt jetzt. Wir haben ein sehr langes, sehr gutes Gespräch mit dem Rick geführt und das hören wir uns jetzt an.
Wir schalten jetzt in den Ruhrpott nach Mülheim an der Ruhr und freuen uns auf Rick Steffen.
Grüß dich, lieber Rick. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so spät und mit uns quatschen willst.
Ja, hi, zusammen. Freut mich. Das passt von der Uhrzeit her.
Ja, wir sind ja sowieso ein bisschen Nachtmenschen, aber
wir,
soll es ja.
Wir nicht.
Ich. Ja. Aber das soll jetzt ja nicht das Thema sein, weil den Podcast anhören kann man ja auch früh am Morgen, oder wir haben ja immer wieder Hörer gehabt, die um 0 Uhr eingeschalten haben, als wir früher noch den Podcast um Freitag 0 Uhr veröffentlicht haben. Ja, Rick, wir haben schon kurz erzählt, du hast heuer sehr, sehr auf dich aufmerksam gemacht, du hast das Badlands gewonnen und du hast auch die 24 Stunden am Nürburgring, das Rad am Ring gewonnen, und darüber möchten wir gern mit dir plaudern, über Dinge, die für dich in der Vorbereitung wichtig waren, deine Erfahrungen bei den Wettkämpfen, die Hochs und die Tiefs und wie du so über die Jahre hinweg quasi dich so vorangearbeitet hast, damit so eine Leistung möglich ist.
Ja, freut mich.
Ja, und natürlich müssen wir dann auch über dein Setup vom Badlands reden. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht gehen wir nochmal ganz, ganz zurück. Was sind so deine ersten Erfahrungen? Wie bist du zum Radfahren gekommen?
Zum Radlfahren, das war im Grunde genommen schon so mit 10, 11 Jahren, würde ich sagen. Also den Einstieg habe ich tatsächlich damals übers Kunstradfahren gemacht. Vielleicht kennt ihr es ja, das ist quasi in der Halle im Kreis fahren und dann auf dem Rad Kunststückchen machen. Und dieser Kunstradverein, der hatte auch eine Mountainbike-Abteilung. Und da bin ich dann nachher rein mit 11 Jahren und dann ging es halt auch da eigentlich schon los. Dann kamen so die ersten Wettkämpfe und eigentlich auf dem Mountainbike angefangen, viele Wettkämpfe gefahren, das dann Cross-Country-mäßig gemacht am Anfang, neben der Schule halt. Dann NRW-Landeskader war ich drin, Bundessichtungsrennen habe ich gefahren und dann Nachher kam es dann so ein bisschen zur Ausbildung und dann das Fahrradfahren ist ein klein wenig zurückgerückt, dann ist die Ausbildung fertig geworden und dann bin ich da eigentlich auch wieder hart und gut eingestiegen. Da habe ich dann Mountainbike-Wettkämpfe gefahren, MTB-Marathons hauptsächlich. Also die Wettkämpfe sind dann immer so ein bisschen länger geworden, würde ich sagen. Und dann ist es so über einen leichten, schleichenden Prozess eigentlich so ein bisschen Richtung Ultraradfahren gegangen.
Ich habe mir eigentlich die Frage für viel später notiert, gell? Weil ich habe hab mal bei Instagram bei dir ein Video angeschaut und es habe extrem cool gefunden. Du fährst du einen sehr, sehr, sehr langen Wheelie. Du bist am Hinterrad unterwegs und ich denke mir so, hey, diese Balance, ich kann weder einen Dragstand, also ich kann nicht am Rad stehen und die Balance halten und ich kann schon überhaupt keinen Wheelie. Den einzigen Trick, den ich kann, der ist relativ lang, relativ schnell fahren. Und dann habe ich den Wheelie bei dir gesehen und ich denke mir, hey, gibt's ja nicht, wieso kann der Rick einen Wheelie fahren? Und jetzt höre ich gerade, du bist vom Kunstbike gekommen, das ist extrem cool. Wir haben schon viel Geschichten gehört, wie Menschen zum Radfahren gekommen sind, aber über diese Schiene bist du der Erste.
Ja, also ich würde sagen, speziell der Wheelie jetzt hat mit dem Kunstradfahren wahrscheinlich wenig zu tun. Das kam eher durch das Mountainbike-Fahren. Und Mountainbike-Fahren ist natürlich auch vor allen Dingen gerade in den Bundessichtungsrennen am Anfang sehr technisch anspruchsvoll. Und das, was ich auch echt gut kann, ist die Fahrtechnik in den Abfahrten. Auf dem Mountainbike würde ich sagen, sogar noch besser wie auf dem Gravelbike. Und vor allen Dingen auch nachher in den Ultrarennen mache ich die Zeit extrem gut in den Abfahrten. Ja.
Bitte erzähl uns ein bisschen was von Kunstradeln. Das ist wirklich mit dem Hobby gar nicht krächend, dass wir darüber reden.
Ich jetzt tatsächlich auch nicht. Das war eigentlich nur so ein mal nebenbei erwähnen. Aber Kunstradfahren, ja, was ist das? Ich habe es auch nicht lange betrieben. Das ist eigentlich eher so der Einstieg für mich gewesen dann in den Radsport, weil halt der Verein diesen Kunstradverein dann auch hatte. Und aber Kunstradfahren ist, du fährst in einer Halle auf einem Rad, was keine Gänge hat. Es ist im Grunde genommen ähnlich wie ein Fixie. Du hast keine Gänge, du hast einen starren Gang. Du fährst dann mit dem Rad in der Halle um diesen Kreis drumherum und machst dann dort in der Fahrt um den Kreis Kunststücke auf dem Rad selber. Und das wird dann bewertet ähnlich wie eine Art Kunstturnen. Also du hast dann verschiedene Kunstübungen, die dann bei richtiger Ausführung entsprechende Punkte geben. Und da gibt es richtige Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Also der Sport ist echt sehr, sehr groß.
Erzähl uns bitte ein paar Figuren. Also so zum Beispiel.
Okay. Hast du das noch nie gesehen?
Na schon, aber.
Das läuft ja regelmäßig auf eurer Sport. Also ich habe immer wieder
Tatsächlich, also wenn ihr wirklich was gucken wollt, dann einfach mal YouTube eingeben, Kunstradfahren und da kommt schon ein bisschen was. Aber was machst du für Kunststückchen? Also du stehst auf dem Lenker, du stehst auf Lenker und Sattel, du stehst auf dem Lenker, währenddessen du einen Wheelie fährst. Es ist komplett verrückt und man kann es sich eigentlich auch nicht vorstellen, wenn man es jetzt erzählt und wenn man, wie wir jetzt, eigentlich eher so vom Mountainbiken kommen oder vom Radsport allgemein, dann hat man da wenig eine Vorstellung von. Aber es hat wesentlich mehr mit Kunstturnen zu tun als mit dem Radfahren an sich.
Okay, ich bin zufriedengestellt, danke. Ich werde mir dann was anschauen.
Aber du hast gesagt, so der Übergang ist so schleichend gekommen von Mountainbike-Marathons übers Backpacking zum Ultra, Bikepacking zum Ultra-Rennen. Der Straps hat dein Insta ganz genau studiert. Du warst auch in Uganda. War das so genau diese Zwischenphase?
Ja, doch, durchaus. Also es war bei mir halt so, dass ich die Mountainbike-Wettkämpfe immer sehr kompetitiv gefahren bin. Also ich bin ein absoluter Racer. Für mich war Radfahren immer mit Wettkampf und Race und Positionskämpfe. Und das ist halt eben auch einfach Mountainbike-Sport. Du bist sehr nah an deinem Gegner und fährst halt eben auch immer gegen deinen Gegner. Und die Alternative dazu habe ich dann so ein bisschen gefunden im Radreisen. So habe ich es halt eben damals genannt und Bikepacking eventuell auch. Also ich habe mir während diesen Radreisen meine Grundlage geholt für die Mountainbike-Wettkämpfe, die ich gefahren habe. Und da ist es dann halt nachher wirklich so ein bisschen ausgeartet, dass ich halt Bock hatte so auch auf Abenteuer, schlafen im Zelt, irgendwie Bike-Setup, alles muss irgendwie stimmen auf das, was du da gerade eben machst. Und da ging es dann halt einfach so nach Uganda, habe ich mir so angeguckt, was kann man Cooles fahren, und habe dann einen Kollegen gefragt, hast du Bock, Uganda? Und er so, ja, okay, cool, machen wir. Haben uns eine Strecke rausgesucht, sind einfach losgefahren und haben geguckt, was uns erwartet, und darauf dann reagiert. Und da haben wir einfach irgendwie irgendwo in der Walachei geschlafen, viel mit Einheimischen da geredet, bei Einheimischen geschlafen, in Hotels, also einfach so die Kultur vor Ort erlebt, und das war schon cool, ja.
Aber das war noch nicht so, dass du gedacht hast, jetzt fahre ich Ultrarennen, das hat noch ein bisschen gedauert.
Ja, das hat gedauert. Und da kann ich ja im Grunde genommen auch direkt auf den so ein bisschen anzusprechen kommen, der uns da jetzt hier verbunden hat. Das ist ja der Pierre Bischoff gewesen. Und ich würde auch sagen, dass ich über ihn die ersten Einsichten ins Ultraradfahren gekriegt habe. Also Wettkampf in Verbindung mit langem Radfahren. Und ich habe ihn damals begleitet, als er in Amerika gewesen ist. Und ich habe mir das so angeguckt, wie er da gefahren ist und was er da gemacht hat. Und damals konnte ich mir persönlich nicht vorstellen, mal Ultrarennen zu fahren oder mal einen Race Across America zu fahren oder sowas. Aber da ich halt einfach auch richtig Bock hatte auf Abenteuer-Bikepacking, kam dann im Nachhinein so ein bisschen dieses unsupported Ultraradfahren. Und das fand ich irgendwie cool. Also du hast so dieses Abenteuer-Bikepacking und dann in Verbindung noch mit einem Rennen, fand ich dann wiederum interessant und habe das dann so ein bisschen ausprobiert. Also meine Trainingsfahrten, die sind einfach ein bisschen länger geworden. Habe mich dann über 24-Stunden-Rennen zum Beispiel einfach ein bisschen so dahin entwickelt, dass ich länger Rad gefahren bin, und dann das erste Ultrarennen angefangen, angemeldet, losgefahren. Hat direkt sehr gut funktioniert, und das war, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg dann in die Ultraszene.
Jetzt muss ich noch mal eine... Im Text würde stehen, in Klammer Anmerkung der Redaktion, der Pierre Bischoff war oder ist bis heute der Einzige aus Deutschland, der das Race Across America Solo gewonnen hat. Und das war 2016 bei seiner ersten und einzigen Teilnahme. Das war unglaublich, die Geschichte. Und da warst du im Betreuerteam dabei.
Ja, genau. Er hat tatsächlich damals im Podcast bei euch auch über mich geredet. Und zwar nicht namentlich, sondern ich war der Feuerwehrmann. Ich überlege gerade, ob ich den Satz zusammenkriege. Der Feuerwehrmann, der seinen Brand am Arsch gelöscht hat. Irgendwie so hat er es erwähnt. Also war sehr geil. Deswegen ist mir der Satz auch noch in Erinnerung geblieben. Ja.
Großartig. Ja, du bist ja beruflich Feuerwehrmann. Und ich glaube, sehr oft, also zumindest in Österreich ist so, dass sehr, sehr oft in kleineren Städten oder Gemeinden das alles auf freiwilliger Basis ist, freiwillige Feuerwehr, und du bist aber, machst es hauptberuflich.
Ja, genau, das ist ein bisschen der Unterschied zu Österreich im Ganzen, würde ich nicht sagen, aber Österreich ist ja teilweise auch recht ländlich oder zum größeren Teil ländlich, und auch bei uns ist es so, dass auf dem Land eher freiwillige Feuerwehren unterwegs sind. Aber jetzt bei mir, ich bin ein bisschen was städtischer hier, da sind in den großen Städten auf jeden Fall freiwillige Feuerwehren oder hauptamtliche Feuerwehren, aber mit hauptamtlichen Kräften daneben. Und dazu gehöre ich dann auch, ja.
Da möchte ich ganz kurz, also du hast gesagt, du bist kompetitiv wirklich Mountainbike-Rennen gefahren, bist jetzt auch unglaublich schnell unterwegs. Du bist jetzt der Erste bei uns, der richtig erfolgreich ist, der kein, unter Anführungszeichen, Bürohengst ist. Also es ist jetzt doch vorher, wenn man, wahrscheinlich bewegt man sich mehr, verbrennt mehr Kalorien, ist aktiver unterwegs, als wie wenn man 8 Stunden am Schreibtisch vor einem Bildschirm sitzt. Wie kannst du das ins Training integrieren, beziehungsweise wie weit musst du die Intensität im Training runterschrauben, um den Arbeitsalltag kompensieren zu können?
Ja, es ist auf jeden Fall so, wie du sagst, der Job ist definitiv bedeutend handwerklicher und bedeutend aktiver wie jetzt ein Bürohengst, irgendwie sowas in der Art. Und das ist auch auf jeden Fall genau das, was ich gut kann. Also ich könnte mir in keiner Art und Weise vorstellen, am Schreibtisch zu sitzen und den ganzen Tag irgendwie am Computer was zu machen. Deswegen ist der Job Feuerwehr für mich schon mal allgemein sehr, sehr gut. Und dann die Kombination dahin, dass du das mit dem Radsport verbinden kannst, ist eigentlich auch vom Grunde genommen her sehr gut, weil du als Feuerwehrmann eh sportlich unterwegs sein musst. So, das heißt, dass wir im Dienst auch die Möglichkeit haben, Sport zu machen. Bei mir ist es natürlich so, dass ich es immer ausreize bis zum geht nicht mehr. Also das heißt, sobald unsere normalen Arbeiten erledigt sind, haben wir einen Sportraum bei uns und dann findet man mich auch während der Dienstzeit auch immer nur im Sportraum, wenn die Arbeitszeit, also die Arbeiten halt eben beendet sind. Und die Kombination, die funktioniert sehr gut. Problem ist, dass du natürlich auch Nachtarbeit hast. Also wir haben einen 24-Stunden-Dienst. Den machen wir dann zweimal die Woche, wenn wir keine Überstunden fahren. Da wir leider alle komplett unterbesetzt sind, kommt das mit den 48 Stunden nicht hin. Da sind es eher dann, ja, es geht eher so durchschnittlich an die 60 oder 70 Stunden. Wir haben aber die Möglichkeit, auf der Wache auch zu schlafen in der Nacht, wenn keine Einsätze sind. Wenn allerdings Einsätze sind, dann ist die Regeneration natürlich sehr, sehr schlecht und das ist auch mit der Verbindung zu meinem Training auch immer echt ein kleiner Struggle, weil es kann halt eben sein, dass ich abends ins Bett gehe auf der Wache, gut geschlafen habe, am nächsten Tag erholt aufwache und dann in einen vollen Trainingstag reingehen kann. Kann aber auch sein, dass ich in der Nacht 6-7 Stunden an der Lagerhalle stehe und ein Feuer löschen muss und dann habe ich die Nacht gar nicht geschlafen und dann kann ich den Trainingstag danach komplett vergessen. Also ich muss immer sehr spontan da auf alles reagieren, was kommt und das dann halt eben auch spontan anpassen.
Ja, sehr, sehr spannend. Also baust du dir das selbst oder hast du einen Trainer, eine Trainerin, die dir da hilft?
Ich mache sehr, sehr viel selbst. Jetzt speziell für meine Badlands-Vorbereitung habe ich allerdings einen Trainer hinzugezogen. Mit dem hat das auch sehr gut funktioniert, weil er einfach bedeutend mehr Fachwissen hat wie ich und ein Training einfach wesentlich besser und ja besser strukturieren kann und halt eben nach einer Trainingsanalyse auch gesehen hat, okay, da mangelt es bei dir und du brauchst genau das, um Badlands gut zu fahren. Und das haben wir dann auch so gemacht. Allerdings immer in einer sehr starken Kommunikation mit mir, wo ich ihm dann gesagt habe, hey, pass auf, die Nacht, die Schicht war extrem hart, wir müssen schnell irgendwie was ändern, wir müssen die Woche nochmal anpassen. Und ja, so war das so ein bisschen immer, also er hat mir immer nur wöchentlich einen Plan geschrieben und der wurde dann auch eben auch teilweise angepasst, ja.
Ja, das ist dafür gibt es Trainer, die ihren Job richtig gut machen, genau in solchen Fällen, wo man halt sehr oft sehr flexibel sein muss und da kann man nicht monatelang vorausplanen oder wochenlang vorausplanen. Und ja, finde ich sehr beeindruckend, dass du das trotzdem so hinbringst, dann am Tag X quasi richtig gut in Form zu sein. Wobei du vielleicht sagst, das könnte noch besser sein, wenn du ganz einen geregelten Beruf hättest, aber wenn man so anschaut, was du jetzt in den letzten Jahren geleistet hast, also so richtig schlecht gelaufen ist es sicher nicht.
Ja, also speziell jetzt für Badlands ist einiges richtig gelaufen und ich würde fast sogar sagen, alles. Zumindest in den 2, 3, 4 Monaten in der ganz heißen Vorbereitung, speziell für das Rennen. Ich hatte da auch mir bewusst aus dem Job ein bisschen was rausgenommen. Ich habe sehr, sehr viele Termine nach Badlands gelegt, um einfach in der Vorbereitung so wenig wie möglich irgendwie zu tun zu haben. Auch auf der Arbeit habe ich mich sehr viel zurückgenommen und oder so gut wie es halt eben ging. Also ich habe einfach sehr darauf geachtet, eine extrem gute Regeneration zu haben und wenig Termine, und das Training hat schon echt an ganz oberster Stelle gestanden, ja. Und auch nur so hat das dann funktioniert, was ich jetzt auch nach dem Rennen merke, weil alle Termine, die ich weggeschoben habe, die arbeite ich jetzt gerade eben ab, beziehungsweise so in dem letzten Monat, und das ist einiges, deswegen ist mein aktueller Trainingsstand auch komplett in den Keller gefallen. Ich bin jetzt auch tatsächlich die letzten 2 Wochen ein bisschen krank gewesen. Ja, im Moment ist gar nichts rauszuholen bei mir leistungstechnisch.
Du hast gesagt, du warst wirklich top, das sieht man an deinem Ergebnis. Wie bist du aber jetzt letztes Jahr 2024, wie bist du da das Badlands angegangen? Hast du dir da schon gedacht, du kannst sehr, sehr weit vorne landen, du kannst sehr, sehr gut sein, oder?
Ja, ich habe vor auch vor dem Badlands-Rennen letztes Jahr habe ich auch schon ein, zwei Rennen gefahren. Da war zum Beispiel irgendwie so ein Bohemian Border Bash dabei oder verschiedene, zum Beispiel auch ein Rad am Ring oder 24-Stunden-Rennen. Und da habe ich einfach geguckt, was kann ich auf diesen Rennen leisten an Wattzahlen und habe dann so versucht, das ein bisschen runterzubrechen und zu vergleichen mit Sportlern, die in der letzten Zeit Badlands gefahren sind oder andere Wettkämpfe, und habe gesehen, dass es, wenn ich gut unterwegs bin, dass der Gap nicht so groß ist und dass es sein kann, dass das ganz gut für mich ausgehen kann. Mit dem ersten Platz habe ich nicht gerechnet, aber ich wusste, okay, dass wenn alles funktioniert, dann bin ich vorne mit dabei. Und so bin ich auch im letzten Jahr dort dann an den Start gegangen. Aber trotzdem mit dem Hintergedanken, hey, du willst es jetzt hier finishen, du willst schauen, dass du ein gutes Rennen fährst, aber du willst einen klaren Kopf irgendwie dabei behalten. Und genau das hat leider letztes Jahr eben nicht funktioniert. Ich bin da nach 8 Stunden gestürzt. Und nach diesen 8 Stunden, ich glaube, das waren irgendwie so bei 180, 190 Kilometer, war ich sogar 15 Minuten in Führung. Also man könnte sagen, ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich komplett falsch gemacht. Ich bin also nicht langsam reingestartet. Ich bin schnell reingestartet. Ich bin dann gestürzt und ich konnte dann das Rennen nicht zu Ende fahren. So sieht es ein bisschen nach außen hin aus. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht gewesen, aber das Ergebnis war letztendlich letztes Jahr genau das, dass ich halt einfach nicht finishen konnte. Und die Vorbereitung war trotzdem, wie auch dieses Jahr, extrem gut. Ich war auch letztes Jahr extrem fit, aber das Ergebnis ist halt eben ausgeblieben. Und das hat mich auch so ein bisschen im Winter ein bisschen runtergezogen, auch weil ich nach dem Badlands-Rennen von letztem Jahr im Winter auch wieder viel zu tun hatte und viel nacharbeiten musste. Und so hat das ein bisschen was gedauert, dass ich den Mut gefasst habe, mich noch einmal anzumelden und mich dann halt nochmal richtig gut vorzubereiten und dann nochmal richtig gut reinzustarten. Deswegen war das für mich jetzt schon echt eine sehr, sehr geile Sache, dass dieses Mal gut ausgegangen ist.
Ich möchte da bitte unbedingt nochmal nachhaken, weil das ist für mich persönlich zum Beispiel immer eine der Vorstellungen, die mich wirklich beschäftigen, nämlich wenn du ein grobes Problem hast, beziehungsweise einen groben Sturz und du bist bei einem Unsupported-Rennen wirklich irgendwo in der Pampa und beim Badlands bist du einen Großteil der Zeit irgendwo in der Pampa. Und ich habe deine Fotos gesehen, du hast irgendwie am Ellbogen ganz eine tiefe Wunde gehabt, am Knie und an der Hüfte, also die üblichen Stellen, wenn man halt stürzt. Wie ist es bei dir gewesen, erstens so von deinem Denken her im ersten Moment so, scheiße, es ist was passiert, hast du da so reflexartig irgendwie reagiert und hast du einen Plan gehabt, wie würdest du reagieren, wenn sowas passiert? Hast du vorher drüber nachgedacht und wie kann man dann überhaupt mitten in der Wüste, unter Anführungszeichen, also Badlands ist ja hauptsächlich ein total ödes Land, kaum Einwohner, nur kleine Dörfer, weit und breit, teilweise kein Mensch. Wie bist du dann aus der Situation rausgekommen?
Ja, das war, also um das von ganz Anfang an so ein bisschen zu erzählen, mir war am Anfang schon sehr bewusst, dass speziell so in diesen Bereichen die Versorgung oder wenn man da stürzt, dass es extrem schwierig ist, dort wegzukommen, weil einen Rettungswagen oder irgendein Rettungsmittel dahin zu kriegen, ist faktisch unmöglich. Also da kommt keiner. Der Veranstalter kommt nicht, weil der einfach nicht dort in der Nähe ist. Das heißt, wenn du da stürzt und wirklich schwer stürzt, sodass du dich nicht mehr bewegen kannst und nicht einfach weiterkommst von alleine, dann hast du da ein echtes Problem und das ist auch Mist. Bei mir war es Mist, allerdings nicht so, dass ich mich selber nicht mehr retten konnte in der Art und Weise. Also ich hatte natürlich den Ellenbogen ordentlich offen, ich hatte auch das Knie offen, ich hatte die Hüfte offen. Das war alles blöd und Mist und hat wehgetan, aber ich konnte laufen, ich konnte mein Fahrrad so ein bisschen wieder richten, der Lenker, der die Bremshebel, die waren gebrochen, waren auch krumm, die Aerobars waren oben gebrochen, das Rad war komplett im Eimer, man hätte da nicht weiterfahren können. Und mir war ganz in dem Moment, quasi noch in dem Moment, wo ich den Boden noch nicht berührt hatte, war mir klar, das wird jetzt richtig Mist. Du wirst hier gleich richtig liegen und du wirst ein richtiges Problem haben, hier wieder wegzukommen. Und das war mir von Anfang an bewusst und genau so habe ich dann da auch gehandelt. Ich hatte das erste, was ich gemacht hatte, war einmal nach Hause anrufen, weil die ganze Familie sitzt natürlich vor dem Rechner und guckt, was der Junge da treibt und dann geht der Tracker nicht mehr und dann ist natürlich dann gerade die Mutti, die hat da gar keinen Bock drauf, dass der Sohnemann da irgendwo in der Wüste liegt. Und dann habe ich als erstes mal nach Hause ihn angerufen und habe gesagt, hey, bin gestürzt, ist gerade irgendwie doof, aber ich kriege das jetzt irgendwie hier geregelt. Dann habe ich auch gesagt, hey, könnt ihr mir irgendwie helfen? Schaut mal bitte bei Google Maps oder sonst irgendwo nach, ist hier irgendwie irgendetwas in der Nähe, wo ich hin kann? Und dann haben sie gesagt, mein Papa, auch Feuerwehrmann, arbeitet in der Leitstelle und der wusste natürlich sofort, was zu machen ist, hat dann auch geschaut, dass er irgendwie ein paar Infos rankriegt. Gleichzeitig habe ich dann auch geguckt, wo bin ich, habe den Veranstalter angerufen. Der hat dann natürlich gesagt, ja, wir helfen dir, aber wir sind ganz weit weg im Moment. Aber er schaut, dass er irgendwie sich was überlegt und ein paar Infos rausholt. Und dann hat das 15 Minuten gedauert. Dann hat er auch zurückgerufen und hat einen Airbnb in der Nähe ausfindig gemacht, der eine Telefonnummer hatte, hatte den dann angerufen, hatte gesagt, hey, da ist so ein Rennen und da ist ein Fahrer gestürzt, der kommt gleich zu euch. Und das Airbnb, das war tatsächlich nur 6 Kilometer weit weg. Das war auch echt die einzige Hütte da, die in der Umgebung irgendwie zu finden war. Und der Mann, der war zu Hause, natürlich kein Wort Englisch gesprochen, Deutsch natürlich sowieso nicht, hatte mich dann da aber empfangen. Wir hatten uns irgendwie so verständigt und letztendlich haben wir es hingekriegt, dass er mich 2 Stunden entfernt nach Granada ins Krankenhaus gefahren hat, wo ich dann so ein bisschen meine Wunden reinigen konnte und erstmal gucken konnte, wie schlimm ist es jetzt eigentlich wirklich. Aber ja, das hat dann gut 10 Stunden gedauert, bis ich im Krankenhaus war und irgendwie da behandelt wurde, ne?
Du hast aber sofort gewusst, oder Rennen ist sowieso vorbei. Ich meine, abgesehen jetzt, dass das Rad beschädigt war, aber auch vom Körperlichen her.
Ja, das hat alles, also ich habe da sehr, sehr schnell geschaltet. Ich noch in dem Moment, wo ich gestanden habe, habe ich erst einmal geguckt, okay, wie ist der Körper, wie sind die Wunden, sind die jetzt tief, sind die so, dass es mich irgendwie jetzt hier beeinträchtigt, hier wegzukommen, habe dann aber auch schon in ein paar Sekunden gemerkt, das ist jetzt doof, aber ich kriege das hin, ich komme hier weg, das wird mich jetzt nicht behindern. Aber dann der zweite Blick ans Fahrrad, Bremshebel gebrochen, alles kaputt da vorne. Da war klar, das Rennen kann ich definitiv nicht zu Ende fahren. Und dann auch eine Minute später ist auch der Schmerz angekommen, was das dann alles nochmal bestätigt hat. Die Probleme habe ich da auch in dem Moment gar nicht gesehen. Ich wollte einfach nur gucken, dass ich irgendwie da wegkomme, irgendwie meine Situation da auf die Reihe kriege. Das war in dem Moment das Rennen, was ich da gefahren habe. Und als ich dann im Krankenhaus gelegen habe, beziehungsweise dann nachher aus dem Krankenhaus um 3 Uhr nachts war es dann mittlerweile, dann wieder im Hotel gelegen habe, da habe ich dann überlegt, okay, ja, Rennen jetzt gescheitert, die ganze Badlands-Aktion gescheitert. Und da ist dann auch die Stimmung ordentlich in den Keller gekippt. Ne?
Ist es von der Rennleitung, weil es ist ja bei unterschiedlichen Events unterschiedlich geregelt. Gibt es da spezielle Vorgaben, was verpflichtend ist an Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Box oder solche Dinge, damit eben in solchen Situationen die Teilnehmerinnen sich selbst irgendwie helfen können oder gegenseitig, weil in so einem Moment ist ja dann gegenseitiger Support auch wichtig.
Ja, also der Veranstalter hat auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass Erste-Hilfe-Päckchen mitgenommen werden muss und beziehungsweise, dass es sinnvoll ist, eins mitzunehmen. Er hat sogar in der Begrüßungstasche hat er so ein kleines Päckchen mit reingepackt, wo irgendwie ja, Verbandsmaterial etc. mit dabei war. Ich bin direkt ganz ehrlich, ich bin ja von meinem Setup her total leicht unterwegs und da passt ein Verbandpäckchen leider irgendwie nicht mehr rein. Ob das dumm war, weiß ich nicht. Es hätte mir nicht geholfen, ganz klar. Also ich weiß es halt einfach auch vom Job her, dass ein Verbandpäckchen eine nette Sache ist, aber wenn es dir irgendwie kacke geht mit einem gebrochenen Bein oder sonst irgendwas, dann hilft ein Verbandspäckchen nicht. Und wenn das hilft, dass du da deine Wunde ein bisschen verschließen kannst und dass du die Wunde vielleicht auch sauber halten kannst, noch so weiter. Aber hätte ich da jetzt ein Verbandspäckchen gehabt, das hätte meine Situation nicht verbessert, da muss man auch ganz klar sagen. Trotzdem soll das jetzt absolut nicht heißen, dass ein Verbandspäckchen keinen Sinn macht, sondern für einen Laien, der unterwegs ist, der soll das in jedem Fall immer mitnehmen. Und das macht auch absolut Sinn. Für mich in meiner Situation in dem Moment hätte es keinen Sinn gemacht. Deswegen sehe ich es auch nicht als Fehler an, das nicht mitgenommen zu haben. Ja.
Wann hast du dich dann entschlossen, es wieder anzugehen? Also du hast gesagt, du hast richtig darauf hingearbeitet. Dann die große Enttäuschung. Wann hast du dich für 2025 angemeldet?
Ja, die Anmeldung, die ist rausgegangen im November und da kam natürlich dann auch direkt der Anruf von meinem Kollegen, der auch im letzten Jahr mit mir dahin gefahren ist, der sogar den 5. Platz gemacht hat, das ist der Sascha Hubert gewesen, also der ist sehr erfolgreich durchgefahren. Der hat dann gesagt, hey, sollen wir es nochmal angehen? Und dann habe ich natürlich kurz überlegt, also die Anmeldephase, das kommt raus, dass du... Ich glaube, eine Woche vorher kommt raus, du kannst dich anmelden und dann musst du auch in dem Moment, wo die Anmeldung frei wird, musst du dich auch anmelden, weil ich glaube, die haben 1500 Plätze und 350 Bewerbungen, andersrum. Und das habe ich dann da nach kurzer Überlegung auch gemacht, obwohl ich in dem Moment überhaupt nicht fit gewesen bin und auch überhaupt nicht wusste, wie ich mich da jetzt darauf vorbereiten konnte, aber ich wusste, das ist bis zum September, das ist noch jede Menge Zeit und bis dahin wird das schon irgendwie laufen. Und ja, das war dann eigentlich nur so, die Bedingungen mussten da sein, also es musste irgendwie so sein, dass ein Kollege irgendwie wieder mitkommt, also dass ich nicht alleine da bin. Das war dann gegeben und so haben wir uns dann zusammen noch einmal angemeldet und das war dann eigentlich der Entschluss da, ja.
Bevor wir jetzt über das jetzt aktuelle Badlands reden, so ein bisschen zur Vorbereitung und was du alles dazwischen gemacht hast, weil du hast dann wieder Rad am Ring gemacht und über das haben wir noch gar nicht wirklich geredet, du hast Rad am Ring gewonnen zum dritten Mal, wenn es jetzt richtig ist, also zweimal am Rennrad und ganz am Anfang das erste Mal in Nürburgring, 24 Stunden war 2023er Mountainbike. Ich bin selbst schon mal mitgefahren, in einer 6er Staffel war das damals. Und ich kenne die Strecke extrem schwierig, extrem schnell. Also die Abfahrt, wo 100 km/h regelmäßig erreicht oder überschritten werden, auf das habe ich gar nicht so richtig Bock gehabt, mit so vielen Menschen zugleich auf der Strecke, weil es schon gefährlich werden kann in der Gruppe. Und genau, wie ist denn das, wenn du am Mountainbike fährst, Rad am Ring? Du fährst ja nicht die große Nordschleife, sondern einen kleinen Kurs, der irgendwie an der Rennstrecke ist, oder?
Ja, genau. Mountainbike war das erste Mal, dass ich da gestartet bin. Der Kurs auf dem Mountainbike, den gibt es auch heute übrigens gar nicht mehr. Das war nur damals. Der ging dann parallel so ein bisschen neben der Strecke, also Nürburgring. Dieses ganze Gelände ist ja riesengroß und hat auch ein extrem großes Waldgebiet, wo du richtig, richtig geil Mountainbike fahren kannst. Und dann haben die einfach in diesem Waldgebiet irgendwo eine Strecke reingezimmert. Und sind die dann abgefahren, parallel dann zu dem Rennen auf der Schleife selber, ja.
War da auch die Runden so groß?
Nee, die war bedeutend kleiner. Also der Ring selber hat ja 25 Kilometer und die Mountainbike-Strecke, ich weiß es gar nicht, ich müsste lügen, aber ich glaube, das waren nur 10, 12 oder sowas um den Dreh. Mhm. Natürlich auf dem Mountainbike wesentlich langsamer. Ich glaube, dass ich damals für eine Mountainbike-Runde 35 Minuten oder sowas gebraucht hatte, so im Durchschnitt. Auf dem Ring ist es eher so 50 Minuten. In 24 Stunden. Ne? Wenn du da irgendwie 24 Stunden solo vorne mitfahren willst, dann müssten das so 50 Minuten sein, die du fahren musst, ja.
Jede Runde auf der Nordschleife hat circa 500 Höhenmeter oder sogar ein bisschen mehr. Extrem viele Anstiege, ein sehr, sehr langer Anstieg auch dabei. Und du hast dann geschrieben, du hast 2025 quasi den Titel verteidigt, hast zum zweiten Mal am Rennrad gewonnen und hast aerodynamisch noch einiges verbessert. Was hast du da alles verbessern können? Weil Aufleger sind ja nicht erlaubt, wenn ich mich richtig erinnere, aus Sicherheitsgründen. Und du hast ich glaube, Helm und Trikot hast du was gemacht. und du hast nochmal eine Runde draufgelegt im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, genau. Eine Runde habe ich draufgelegt. Das war dieses Mal auch dann definitiv der Rundenrekord. Im letzten Jahr war das nicht so ganz sicher, ob schon mal jemand 27 Runden gefahren hat. Dieses Mal waren es 28 Runden. Das war dann auf jeden Fall der Rekord. Ich habe ein bisschen was verbessert. Einmal das Rad im Allgemeinen. Das Material ist immer so ein bisschen besser geworden, ein bisschen leichter geworden. Ich hatte leichtere Laufräder drauf gemacht, einen aktuelleren Reifen drauf gemacht, was auf jeden Fall nochmal einen guten Unterschied gemacht hat, war der Helm. Da habe ich mich auch vom Fahrerfeld so ein bisschen abgeschnitten. Da habe ich von POC einen Aero-Helm getragen. Also ich fand, er sah total geil aus. Also das optisch fand ich, war das die richtige Entscheidung. Und dann dazu dann noch so ein aerodynamischeres Trikot dabei. Dann der Lenker ist schmaler gewesen, auch ein bisschen aerodynamischer. Die ganze Sitzposition war nochmal ein bisschen was besser gemacht. Somit war ich allgemein schneller unterwegs. Und dazu kommt dann auch, dass aber die Leistung, die ich dieses Jahr gefahren habe, auch einfach besser gewesen ist. Ja,
ja, auf den Fotos schaut es nämlich so aus, als im ersten Moment, du hast einen Aufleger, weil du so am Lenker oben liegst, gell, die Arme nach vorne. Aber ich glaube, das ist genau das, wo die UCI Schnappatmung bekommt. Oder ja, wo die UCI-Alarmglocken läuten, nämlich du legst dich am Lenker ab, oder? Auf der Flachpassage.
Ja, ja, genau. Ja. Das habe ich jetzt auch da am Ring, habe ich zwischendurch gemacht. Da ist auch, glaube ich, ein Foto mit dabei gewesen. Ich weiß nicht, der Veranstalter selber sagt, glaube ich, dass es nicht erlaubt ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das hat letztendlich, ich glaube, fast jeder gemacht. Aber ja, genau. Aufleger sind in jedem Fall nicht erlaubt und du musst halt so ein bisschen aerodynamisch dann da auf dem Rad sitzen, auch in den Hoods, einfach gucken, dass du, das entscheidet halt echt wirklich sehr, sehr viel bei dem Rennen, dass du die ganze Zeit aerodynamisch unterwegs bist, ne? Gerade in den Abfahrten, die sind einfach unfassbar schnell und da zählt die Aerodynamik echt richtig viel, ja.
Ja, und man muss jetzt schon dazu sagen, dass diese UCI-Regelungen bei diesen Rennen einfach im Prinzip völlig irrelevant sind, weil es ist ja, weiß nicht, zum Beispiel beim King of the Lake oder so muss das Zeitfahrrad nicht UCI-konform sein und bei keinem Langstreckenrennen, das ich kenne, müssen irgendwelche UCI-Regeln gleich eingehalten werden wie bei den Profis. Also das war jetzt von mir weder ernst gemeint noch irgendwie eine Anschuldigung, dass du da die Position, wo die UCI nicht gern zuschaut, auch eingenommen hast. Natürlich ganz klar, dass man das ja so macht.
Das passt auch auf jeden Fall.
Ja. Das war ja relativ kurz vorm Badlands. Hast du dich ausreichend regenerieren können oder bist du ein bisschen mit einem Defizit ins Badlands rein?
Na, die Regeneration, die war komplett ausreichend. Also das war gar kein Problem. Ich würde sagen, dass ich sogar eine Woche danach schon wieder sehr, sehr gut auf dem Rad gesessen habe, ohne irgendwelche Probleme. Ich würde auch sogar sagen, dass gerade das Rennen, also die Belastung, die ich da hatte für Badlands selber als Vorbereitung, extrem gut war. Also von dem Rennen habe ich echt ein richtig gutes Standgas nochmal zusätzlich entwickelt.
Ja, ist interessant, weil ich immer das auch gedacht habe. Ein Monat ist, wenn du richtig gut in Form bist und in dem Rennen dich nicht komplett zerstörst, dann ist ein Monat eine gute Zeit. Aber es kann auch passieren, das weiß man vorher nicht so genau, dass ein Monat relativ kurz ist. Wenn es zum Beispiel, wenn du dann ein bisschen angeschlagen bist im Nachhinein oder du hast irgendwie einen ganz schlimmen Hungerast, das kostet schon wieder ein paar Tage, bis du wieder komplett gut erholt bist. Also ein gewisses Risiko ist vielleicht dabei. Du kannst natürlich davon profitieren, wie es bei dir jetzt offensichtlich der Fall war. Es könnte auch sein, dass man im Nachhinein sagt, bah, vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung.
Ja, also das hat von der Zeit her sehr, sehr gut hingehauen. Das waren tatsächlich sogar 6 Wochen zwischen den beiden Rennen. Und ich habe halt schon einige lange Rennen in den letzten paar Jahren gefahren. Und meine Regeneration nach den Rennen ist mittlerweile, hat sich deutlich verbessert. Also ich kann mich an Zeiten zurückerinnern, da habe ich Mountainbike-Rennen, 24 Stunden in Duisburg ist das gewesen. Da war ich 2-3 Wochen nach einer 24-Stunden-Belastung, war ich noch komplett im Eimer. Das hat sich vor allen Dingen dieses Jahr ist das wirklich nochmal ein ganz starker Schritt nach vorne gewesen, dass ich nach einem Rennen mich sehr, sehr schnell wieder regeneriert habe, ja.
Ja, und dann muss man das sowieso dazu sagen, erstens waren 6 Wochen und nicht 4 zwischen Rad am Ring und Badlands und du hast schon so viel 24-Stunden-Rennen in den Beinen, du weißt natürlich, was für dich funktioniert. Ich glaube, das ist vielleicht nur ein guter Hinweis, wenn jemand das zum ersten Mal macht, es kann sein, dass man relativ lang braucht zum Regenerieren und nach dem ersten 24-Stunden-Rennen soll man vielleicht nicht gleich einen Monat später einen großen Höhepunkt planen, sondern erst dann, wenn man das schon ein paar Mal erlebt hat.
Ja, absolut. Vor allen Dingen bei mir ist auch immer das Problem noch dazu gekommen, dass ich einfach vom Mountainbike-Sport her gekommen bin und einfach immer sehr, sehr kompetitiv unterwegs war und auch jedes Rennen als Rennen gesehen habe und mich da dann auch immer komplett verschossen habe, weil natürlich bei Mountainbike-Rennen startest du einfach schnell und ich will nicht sagen, dass ich die 24-Stunden-Rennen ganz genauso gestartet habe, das natürlich nicht, aber es liegt einfach in der Natur, dass du die Rennen zu schnell startest. Und dass du das hinten raus einfach nicht halten kannst, weil du auch einfach gar nicht weißt, wie dein Körper reagiert. Und dann kommt noch dazu, dass ich dann aber kein Aufgeben kenne und versuche, das Tempo so weit wie möglich irgendwie oben zu halten, was dann aber, also wo ich mich selber dann aber auch echt ziemlich kaputt mache und was dann auch natürlich in der Regeneration irgendwie einfach länger braucht. Ne?
Guck mal zu deinem Badlands-Setup. Was bist du gefahren? Und vielleicht noch dazu, der Justinas hat jetzt mit Track ein Fully Gravel Bike, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, entwickelt, das anscheinend auf den Markt kommen soll. Mit was bist du gefahren? Mit Federgabel, mit extra breiten Reifen oder was war dein Setup?
Ja, ich bin mit einem, würde ich sagen, handelsüblichen Gravelbike gefahren. Das ist das Rose Backroad FF gewesen, also ein Race-Gravelbike mit einer sehr race-orientierten Geometrie auch. Also das Bike sieht quasi fast aus wie das Rennrad von Rose selber. Also schon mal ein sehr schnelles Bike. Ich würde auch sagen, eher ein unkomfortables Rad, was für mich aber in dem Rennen perfekt gewesen ist. Ich hätte mir tatsächlich etwas mehr Reifenfreiheit gewünscht. Der Track, der ist schon sehr, sehr rough. Du hast, du fährst fast 80% eigentlich auf Schotter. Und dieser Schotter, den du da hast, der ist auch sehr, sehr grob. Also du hast richtig dicke, fette Steine da irgendwo drin und das ist ordentlich bumpy. Ich glaube auch, dass du mit einem richtigen Mountainbike, wo vielleicht so ein 2-4er Reifen drin ist, gar nicht so viel schlechter bist. Aber das letzte Quäntchen machst du, glaube ich, einfach, wenn du mit einem leichten Gravelbike unterwegs bist. Ja.
Von der Ausrüstung her in Bezug auf Taschen, also so Gepäck, du hast sehr wenig oben. Also so viel sieht man gleich am ersten Blick. Für welche Dinge hast du da entschieden? Weil man muss halt jetzt dazu sagen, für alle, die Badlands nicht kennen, es sind 815 Kilometer, 15.000 Höhenmeter und du hast dir vielleicht ein bisschen tief gestapelt, aber zumindest offiziell hast du gesagt, unter 48 Stunden möchtest du auf jeden Fall bleiben und nur damit man jetzt eine Größenordnung hat. Das heißt, es gibt vielleicht Schlafpausen, vielleicht geht's ohne Schlafpausen. Du bist lange Zeit in der Pampa unterwegs, ohne Versorgung. Das heißt, da braucht man vielleicht doch mehr Gepäck, wie wenn du alle 50 Kilometer Tankstellen und Supermärkte hast.
Ja, also bei mir war es, das muss man vielleicht auch zu mir selber noch dazu sagen, dass ich ganz, ganz extrem penibel darauf achte, was ich an meinem Setup mitnehme und was nicht. Also egal, was es ist alles irgendwie perfektioniert und perfekt auf die Art, wie ich fahre, gemacht. Und das ist auch in den Wettkämpfen davor und im Training habe ich das echt zu 100% alles trainiert und alles ausgetüftelt und getestet bis zum geht nicht mehr. Also ich würde auch im Nachhinein sagen, dass ich kein Tool oder kein Gadget mehr mitgenommen hätte, wie ich jetzt am Rad dran hatte. Also das Setup war perfekt so und das hat alles sehr gut funktioniert. Ich hatte um jetzt auf das Setup selber mal zu sprechen zu kommen, ich hatte von Cyclite so eine Frameback, das ist so eine halbe Frameback quasi, wo dann unten in das Rahmendreieck nochmal eine große Flasche reinkommt. Und mein Gamechanger, zumindest für mich, ist es so gewesen, dass in der Tasche noch eine 3 Liter Apidura Trinkblase drin gewesen ist. Und in Kombination dann mit der normalen Trinkflasche unten drunter hatte ich dann 4 Liter Flüssigkeit dabei. Und das hat perfekt funktioniert, um von den einzelnen Wasserspots zu kommen. Das habe ich mir auch vorher auf der Karte ganz genau angeguckt. Also ich wusste genau, wie viel Kilometer fahre ich und wie viel Zeit brauche ich dazwischen und wie heiß ist es und wie viel Flüssigkeit muss ich für diese einzelnen Punkte mitnehmen. Und das war auch genauso errechnet, ja. Und dann das Zweite, was mich so ein bisschen von dem unterschieden hat, wie es andere eventuell machen, ist, dass ich einfach extrem viel Kohlenhydrate mitgenommen habe, also einfach sehr, sehr viel Ernährung. Und da habe ich mich auch speziell dafür entschieden, keine Gels zu nehmen oder sowas, weil einfach die Gels, da ist auch Flüssigkeit drin, die Gels sind einfach pro Gramm Kohlenhydrate sind die sehr, sehr schwer. Auch die Verpackung wiegt extrem viel. Ich habe das alles mal irgendwie gegenseitig auf die Waage gelegt, was viel wiegt und was nicht. Also wie viel Gramm Kohlenhydrate kriege ich mit auf wie viel Gramm Gewicht im Insgesamten. Und da ist es dann nachher darauf hinausgelaufen, dass ich Pulver, das Pulver habe ich mir zum Teil auch selber angemixt, Kohlenhydrate, also aus Maltodextrin und Fructose und Elektrolyte noch dabei, ein bisschen was essentielle Aminosäuren habe ich ebenfalls dann dazu gemischt. Das habe ich dann auch vorher im Training alles getestet. Und das habe ich dann in PET-Flaschen abgefüllt und total stumpf an das Fahrrad dran geklebt und zusätzlich dann noch in Zipperbeuteln in die Trikottaschen reingepackt. Und bin ich dann letztendlich auf 1,6 Kilogramm reine Carbs gekommen, die ich dann über das Rennen hinweg an den Brunnen dann anmischen konnte und dafür dann halt eben auch die zusätzliche Trinkflasche unten drunter. Also ich habe das Pulver dann sehr dick verdünnt in die Trinkflasche gepackt, angemischt und dann in die Apidura-Flasche Trinkblase dann umgemixt. Ne? Und so hatte ich dann einfach immer so eine sehr gute Mische, die ich dann auch an den Supermärkten oder an den Kiosks, die du zwischendurch gekriegt hast, dann auch mit Cola nochmal so zusätzlich anreichern konnte. So habe ich dann fast bis ins Ziel mich komplett, also ich würde sagen so zu 90% komplett flüssig ernährt. Ich hatte zweimal hatte ich ein paar Donuts gekauft und 2-3 Tüten Haribos und ein Eis. Ansonsten war echt gar nichts dabei. Ne? Also ich hatte wirklich nur im Grunde genommen die Cola angemixt mit den Kohlenhydraten und dann das war's. Ja.
Werbung.
Auch wenn beim TCR der Support nicht erlaubt ist, beim Podcast ist er jedenfalls erlaubt und da freut er uns unglaublich und verstößt auch nicht gegen irgendwelche Regeln. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede einzelne Steady Supporter, Supporterin und möchten uns nochmal vielmals dafür bedanken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns bei Steady zu unterstützen. Schaut's einfach nach unter
steadyhq.com/sitzfleisch. Und Flo immer sagen, diese Eloquenz, die du jetzt gerade an den Tag gelegt hast, die ist genial.
Werbung Ende.
38 Stunden Fahrzeit und ein Eis gekauft.
Ja.
Hey, aber das, danke jetzt für die detaillierte Ausführung. Das war jetzt im Prinzip sowas wie, also, wer sich die 5 Minuten oder wie viel es jetzt war anhört, das war im Prinzip so kurz zusammengefasst die perfekte Vorbereitung. Also, wenig Gewicht, gut durchgedacht, wie viel Kohlenhydrate brauchst du, wie kannst du nur mitnehmen, ohne dass du angewiesen bist auf vor Ort vielleicht Versorgungsengpässe. Und getestet, vor allem ganz wichtig, nicht einfach probiert und dann im Rennen schauen, ob es funktioniert. Also echt, ich glaube, viel besser und gewissenhafter und cleverer kann man so eine Vorbereitung nicht machen, wenn man dann auch noch weiß, wie viel Wasser braucht man, wie viel Wasser kann man nachfüllen. Also echt großartig.
Ja, das auf jeden Fall, also diese Planung dahingehend, da habe ich auch wirklich echt sehr viel aus dem Podcast hier tatsächlich mitgenommen. Oder ich habe mir auch allgemein sehr viele andere Podcasts angehört und ich habe dann einfach überlegt, noch bevor ich überhaupt die Ultrarennen gefahren habe, habe ich schon einen ziemlich genauen Gameplan gehabt, wie würde ich das denn eigentlich machen? Und dann habe ich mir sehr viel angehört, wie andere das machen und habe dann gehört, okay, ganz am Anfang war es ja eigentlich so, ja, man fährt da irgendwie an jede Tankstelle ran und haut sich tonnenweise Gummibärchen rein. Und da war für mich klar, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ne? Also irgendwie leichte Kohlenhydrate, die braucht man, aber du brauchst ja trotzdem eine hochwertige Kohlenhydratquelle, die auch einfach über so einen langen Zeitraum funktioniert. Und da war dann eigentlich für mich schon klar, okay, du musst irgendwie gucken, dass du sehr, sehr viel mitnimmst und so wenig wie möglich dir irgendwie irgendwo holst. Ne? Dadurch kannst du im Nachhinein nur profitieren.
Ja, unglaublich. Und trotzdem, wenn man das Foto sieht, du hast oben dann nur mehr eine kleine Oberrohrtasche und Satteltasche ist eigentlich gar keine, nur so ein Werkzeugset oder so ein minimales.
Ja, oben in der Oberrohrtasche war eigentlich, ich glaube, ein paar kleine Gels sind drin gewesen. Ach genau, und dann so ein kleines Hygiene-Setup, das ist ein Problem, was ich auf jeden Fall habe, was ich versucht habe, so ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist halt die Sitzhygiene. Auf den ersten 24-Stunden-Rennen auch und vor allen Dingen, also ich bin auch Paris-Brest-Paris bin ich gefahren oder Bohemian Border Bash danach, also da habe ich auf den 2 Tagen oder auch 3 oder 4 Tagen habe ich unfassbare Sitzprobleme entwickelt, also vor allen Dingen beim Bohemian Border Bash, das ist so ein 4-Tages-Ultrarennen auf Gravel auch, ich hatte offene Wunden am Gesäß und das ist so extrem gewesen, dass ich eigentlich das Rennen fast aufgeben wollte. Also das ist ein absolut limitierender Faktor für mich gewesen, ob ich ein Rennen zu Ende fahren kann oder nicht. Und das war eine richtig, richtig krasse Problemstelle, die ich irgendwie in den Griff kriegen musste. Und da bin ich auch so ein bisschen, ja, fast wissenschaftlich rangegangen, habe einfach geguckt, wie kriegst du das hin, dass du die Hygiene, also einfach so eine Wundvermeidung am Gesäß hast und das so gut wie möglich irgendwie da in den Griff kriegst und vor allen Dingen ab Kilometer 1 den Hintern schonst. Also du darfst nicht anfangen, den Hintern zu schonen, wenn du merkst, okay, es tut jetzt gerade weh, sondern du musst ab der ersten Abfahrt, habe ich schon gesagt, okay, ich bleib jetzt nur stehen und schon den Hintern so gut es eben geht. Und ich habe auch da, also ich hatte zum Beispiel so Feuchttücher mit, die ich dann mit Wunddesinfektionsmittel getränkt habe. Die habe ich dann in einen kleinen Zipperbeutel reingetan und diese Feuchttücher habe ich dann rausgenommen, die dann wirklich in so einem, also kein Alkohol, aber so einer Wunddesinfektion dann getränkt waren. Und da habe ich mir dann den Hintern mit sauber gemacht und dieser angerauten Wundstellen, sodass einfach die Sitzhygiene so gut wie möglich irgendwie unterwegs bleibt, damit einfach auch gar keine Keimbildung da entsteht und dass ich so gut wie möglich halt eben bis zum Schluss irgendwie durchziehen kann. Wenn ich jetzt irgendwie irgendwann in Zukunft mal darüber nachdenke, vielleicht mal einen Transcontinental oder sowas zu fahren, wo du ja echt 10 Tage unterwegs bist, da würde ich dann auch noch mal ein bisschen was anders rangehen mit einer zweiten Hose, die dann eventuell sogar alle 12 Stunden gewechselt werden muss.
Jetzt haben wir über deine akribische Vorbereitung gehört und du hast auch schon gesagt, du bist technisch guter Mountainbiker. Wie schwer ist jetzt die Strecke wirklich für einen guten Mountainbiker?
Für einen guten Mountainbiker ist die Strecke eigentlich gar nicht schwer. Du hast Schotterwege, die sind auch steil. Du hast losen Schotter, du hast auch Spurrillen, du hast teilweise so ausgeschwemmte Wege, die von so kleinen Wasserbächen kaputt gemacht wurden. Also du musst immer sehr, sehr aufmerksam sein. Aber wenn du die Strecke langsam fährst, dann ist sie eigentlich nicht technisch anspruchsvoll. Für einen guten Mountainbiker, das muss dazu gesagt werden. Für jemanden, der vom Rennradfahren kommt, durchaus. Also da hast du auch steile Sachen dabei, die du schieben musst, auf jeden Fall. Für einen Mountainbiker allerdings nicht. Was jedoch schwierig wird, ist, wenn du die Abschnitte schnell fährst. Und umso schneller du wirst, umso technischer wird es auch. Und das macht den ganz krassen Unterschied, glaube ich, wenn du die Abfahrten da fährst. Also ich habe keine direkten Vergleiche, aber ich glaube, dass ich in den Abfahrten, das sagen auch sehr, sehr viele Kollegen, die da mit mir unterwegs sind, dass ich in den Abfahrten unglaublich viel Zeit raushole. Vor allen Dingen, wenn es so 400, 500, 600 Höhenmeter am Stück sind, dann kann es sein, dass ich da zur Konkurrenz unten 10 Minuten näher da bin wie jemand anders.
Das muss man dann erst einmal wieder irgendwo wettmachen, ne?
Ja.
Der Robin Gemperle hat gesagt, wenn du gut fährst technisch, wirst du kein Batschen haben. Ganz vermeiden lässt es trotzdem nie. Hast du einen gehabt? Und wenn nein, was wäre deine Lösung gewesen? Warst du tubeless unterwegs? Hast du Plugs mitgehabt?
Ja, das ist auch so ein Punkt, der extrem entscheidend ist bei dem Rennen, weil die Pannenanfälligkeit ist unfassbar hoch. Du hast halt eben diesen schmalen Gravel-Reifen drauf und der ist halt einfach gegenüber zu einem Mountainbike-Reifen, ist einfach pannenanfälliger. Vor allen Dingen, wenn da jemand unterwegs ist wie ich, der es einfach vom Mountainbike her gewohnt ist, auch mal in die Abfahrten reinzuhalten. Das kriegst du nicht so abgelegt und deswegen ist es schon oft so, dass du einfach schnell unterwegs bist und das macht die Pannenanfälligkeit hoch. Und somit musst du definitiv einen guten Pannenschutzreifen fahren, der auch vorher so ein bisschen was getestet ist. Dann Tubeless Milch kommst du meiner Meinung nach auf keinen Fall drum rum, außer du willst 10, 12 oder 20 Schläuche mitnehmen. Und dann bin ich sogar zusätzlich noch hingegangen und habe, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist so eine Tubeless-Nudel, die du hinten in den Reifen reinlegst, die dann verhindert, also das macht so ein Polster zwischen Reifen und Felge. Das heißt, wenn du über einen Stein fährst, dann schlägt der Reifen nicht direkt auf dem Felgenhorn auf und sorgt dann dafür einen Durchschlag, also Snakebite, sondern dazwischen ist halt dieses Polster von dieser Tire-Nudel und das kann nochmal einiges verhindern. Und ich habe mir im Nachhinein die Tire-Nudel angeguckt und ich habe mir auch meine Felge angeguckt und den Reifen angeguckt. Ich würde sagen, dass ich ohne diese Tire-Nudel das Rennen nicht zu Ende gefahren wäre.
Echt spannend. Brutal, ja. Habe ich das richtig verstanden? Du nimmst Tubeless-Milch mit zum Nachfüllen?
Nee, Tubeless Milch selber nehme ich nicht mit. Was ich aber dabei habe, ist sehr viel Plugs, also einfach Salamis, die du mit da irgendwo reinstecken kannst, dann Dynaplugs, da habe ich auch, also ich hatte bei Kilometer 80 übrigens schon meinen ersten Platten, den habe ich mir auf einer Straße erfahren. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Es muss irgendwie eine Art Scherbe oder ein Stein gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall auf der Straße gefahren. Auf einmal merke ich hinten, dass ich Milch an der Wade habe und habe dann gesehen, oh Kacke. Es war ein recht kleines Loch, das wieder zugegangen ist im ersten Moment. Dann bin ich aber 5 Kilometer weitergefahren. Da habe ich gesehen, ach scheiße, das Loch geht wieder auf. Habe dann so einen Dynaplug dann hinten reingesteckt in den Reifen. Der hat dann gehalten bis Kilometer 450. Und dann habe ich wieder plötzlich gemerkt, oh Kacke, hinten die Luft geht wieder raus. Also der Dynaplug, der ist in den Reifen selber reingerutscht. Dort habe ich dann in das Loch, was mittlerweile auch so ein bisschen was größer geworden ist, dann einen zweiten Dynaplug reingesteckt, der dann ebenfalls 100 Kilometer später wieder rausgeflogen ist, beziehungsweise rein in den Reifen. Und dann habe ich in das recht große Loch nochmal eine Max Salami, also das ist dann so eine Tubeless Dichtwurst, also das ist von einem Hersteller, der Max Salami heißt, Tubeless Dichtwurst, habe ich dann, die einfach mehr Umfang hat, habe ich dann in das Loch nochmal reingesteckt und das hat dann gehalten bis zum Schluss. Und diese Dynaplugs, die habe ich tatsächlich nachher, als ich den Reifen runtergezogen habe, im Reifen selber wieder gefunden.
Rennen über den Zeitraum sind genauso an der Grenze, sie sind möglich, ohne Schlaf durchzufahren oder halt nichts. Hast du da vorher genau gewusst, wie deine Strategie ausschaut? Hast du überhaupt die Möglichkeit gehabt, Schlafpause zu machen? Hättest du was dabei gehabt, um irgendwo im Freien zu übernachten? Oder war klar, es wird in jedem Fall, egal was passiert, du wirst in jedem Fall durchfahren und du hast gar nicht die Option dazu, irgendwo größere Pause zu machen?
Ja, da muss ich direkt sagen, ich hätte keine Option gehabt, irgendwie irgendwo zu schlafen. Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre, mich irgendwo, so wie ich bin, auf den Weg legen zu können und dann vielleicht 10 Minuten Powernap, dann wird mir irgendwann kalt und dann wäre ich weitergefahren, falls ich da an Müdigkeit extreme Probleme gehabt hätte. Aber es war eigentlich klar, dass ich eine Nacht muss ich durchfahren, dann den Tag danach. Und ich bin ja letztendlich wesentlich schneller gewesen als gedacht. Somit war die Option gar nicht da, zu schlafen. Aber es hätte sein können, dass ich die ganze zweite Nacht durchfahre. Und ich wusste, dass ich die zweite Nacht durchfahren kann mit geringen Powernaps. Das wusste ich, dass das geht. Das habe ich bei Paris-Brest-Paris. Da bin ich durch 2 Nächte durchgefahren mit einmal beziehungsweise zweimal 10 Minuten Powernap. Das heißt, ich wusste, die zweite Nacht geht und ich wusste auch, wenn nicht irgendwas total schief läuft, dann werde ich irgendwie irgendwann am zweiten, beziehungsweise dann am nach der zweiten Nacht an dem Tag werde ich irgendwann ankommen. Und somit war klar, ich nehme kein Schlafsetup mit, weil das auch nicht der Wunschausgang von dem Rennen gewesen wäre für mich. Also es war schon irgendwie, falls das jetzt aus irgendeinem Grund so krass nicht funktioniert, dass ich da 3 Nächte unterwegs bin, ja, dann lasse ich es halt sein. Also dazu kommt auch, dass irgendwann der Flieger geht bei mir, weil ich musste 3-4 Tage später wieder arbeiten. Also ich hätte da wenig Optionen gehabt, irgendwie da in der Sierra Nevada mir ein Hotel zu nehmen.
Du hast dann schlussendlich 38 Stunden und 15 Minuten gebraucht, hast einen Vorsprung gehabt von circa 2 Stunden und in einem Bericht habe ich gelesen, du hast am Schluss immer wieder so quasi Dinge gehört oder gesehen hinter dir und hast da gedacht, dass dein Verfolger auf Platz 2 jeden Moment quasi dich wieder einholt und du hast irgendwie nicht gewusst, wie weit bist du wirklich voran, sitzt er dir vielleicht im Nacken und im Endeffekt waren es dann 2 Stunden. Wie war das? Hast du zwischendurch einmal so die Zwischenstände angeschaut? Hast du gewusst, wie weit vorn du bist oder hast du das nicht angeschaut oder war das dann einfach so doch die Müdigkeit, wo man ein bisschen sowas wie Paranoia entwickelt oder eben nicht mehr ganz so scharf ist mit seinen Sinnen?
Ja, ganz zum Schluss waren die Sinne auf jeden Fall nicht mehr ganz so scharf, aber so vom Rennverlauf her war es in jedem Fall so, dass ich ganz am Anfang so auf Platz 3, 4 ungefähr, so die ersten 10, 15 Kilometer losgefahren bin. Also eigentlich habe ich mich da ganz gut an mein Tempo gehalten. Vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen, aber durchaus in der Situation, denke ich, alles richtig gemacht. Dann war das so nach 2, 3 Stunden so, dass ich schon an Position 2 gewesen bin. Und ich wusste auch da schon mit einem kurzen Blick auf den Tracker, dass da eigentlich nur noch einer vor mir ist. Und das war da dieser Franzose, der Max Ago, spricht man es, glaube ich, aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Max, der hat ordentlich Tempo vorgelegt. Und eigentlich habe ich ihn dann erst nach 8 Stunden irgendwann das erste Mal gesehen, als er dann an einem Kiosk gestanden hat. Und an dem Kiosk habe ich auch aufgefüllt und da haben wir kurz geschnackt. Dann hatte er gesagt, ja, er ist noch ganz okay unterwegs. Und ich hatte dann auch aufgefüllt. Er war dann da eine Minute, ist er dann vor mir losgefahren. Und dann wusste ich schon, yo, hinter mir dürften eigentlich nicht viele sein und der Max, das ist jetzt in dem Moment der Gegner, den ich habe. Er selber hatte mir da in dem Moment auch gesagt, er ist in Führung. Also das war mir in dem Moment auch nicht so 100%ig klar. Und dann ist er los und da habe ich das eigentlich schon recht gut kontrolliert, weil ich konnte ihn an den langen Anstiegen immer sehen, so dass er da so 1 bis 2 Minuten vor mir war. Also ich wusste, ich habe so ein bisschen von der Leistung noch Luft nach oben, habe ihn aber bewusst vor mir ein wenig fahren lassen. Also habe versucht, die Situation für mich so ein bisschen zu kontrollieren. Und das ging dann eigentlich auch so weit, bis er doch recht schnell unterwegs gewesen ist. Ich versucht habe, dran zu bleiben, auch dran geblieben bin und zwischendurch auch mal, dann musste ich dann auch, da waren dann auch 2 Brunnen dabei. Ich habe selber persönlich nicht gesehen, dass er in dieser Zeit Wasser nachgefüllt hat. Ich habe aber immer Wasser nachgefüllt und da bin ich auch immer so ein paar Minütchen dann zurückgefallen und letztendlich habe ich ihn dann wieder gesehen, bin aufgeschlossen. Es war dann irgendwie so bei Kilometer 180, 190 und das war eigentlich die entscheidende Schlüsselstelle in dem Moment, weil er ist an einem Bergaufstück, das ist das letzte Bergaufstück vor der großen Stadt, bevor es eigentlich da so in die Nacht reingeht, also so die letzte Möglichkeit vor der ersten Nacht nochmal vernünftig was aufzufüllen. Und da waren 400, 500 Meter Höhenmeteranstieg, der ist extrem schnell da hochgefahren, zu schnell für mich. Ich konnte aber halten und ganz am Ende von diesem Anstieg ist er komplett geplatzt. Ich habe ihn dann überholt, habe 2 Minuten später nach hinten geguckt und habe ihn nicht mehr gesehen. Ich glaube, er hat vielleicht in der Zeit nicht das Wasser aufgefüllt, was ich da gemacht hatte, oder er ist vielleicht irgendwie unterzuckert, weil er nicht ganz richtig geplant hatte. Er war auf jeden Fall komplett weg. Ich bin dann in diese Stadt reingefahren, habe mich kurz aufgefüllt. Da habe ich dann auch die erste Tüte Gummibärchen dann gekauft, hatte meine Getränke angemischt und bin dann weitergefahren. Und es hat so 10 Minütchen gedauert und dann habe ich ihn auch nicht gesehen. Das heißt, dass ich da in die erste Nacht so mit gut 20 Minuten Vorsprung oder sowas reingefahren bin. Und ab dem Punkt dachte ich eigentlich, dass ich ihn so ein bisschen gebrochen habe und vielleicht da so alleine mein Ding machen kann. Aber er hat sich in der Stadt ein bisschen was aufgefüllt, denke ich mal. Er hat sich da, glaube ich, ganz gut wieder erholt. Und er war dann ab dem Moment immer maximal eine Stunde hinter mir, teilweise sogar, glaube ich, nur eine halbe Stunde. Ich habe das dann immer gesehen, weil in der ersten Nacht waren dann genau drei Brunnen, die ich angefahren habe, die auch von mir so vorgeplant gewesen sind. Und an den Brunnen bin ich angehalten, habe mein Wasser nachgefüllt, habe das die Nutrition wieder angemischt und in der Zeit habe ich dann auch einmal eben kurz auf den Tracker drauf geguckt, habe dann gesehen, oh krass, der ist ja immer noch da. Also mir war klar in dem Moment, ja, der hat sich erholt und der hat noch richtig Leistung. Und so ging das eigentlich dann auch bis zum Morgengrauen und bis über den ganzen Tag. Und zum Schluss habe ich einfach auch nicht mehr auf den Tracker drauf geguckt, weil ich hatte nicht mehr so die Situation. Und ich hatte schon einfach irgendwie die Angst, weil der so lange die ganze Zeit da gewesen ist und mir im Nacken gehangen hat, dass ich nicht einordnen konnte, ob der jetzt gebrochen ist oder ob der einfach noch am Hinterrad hängt. Und so war das dann, dass ich vor allen Dingen, sicherlich auch so ein bisschen Psyche dann gewesen, als es dann so in die zweite Nacht reinging und dann auch Richtung Ziel gegangen ist und es wird alles irgendwie stiller und man kann durch die Dunkelheit nicht mehr so weit nach hinten gucken vielleicht. Und da habe ich dann oftmals gedacht, okay, da ist irgendwie ein Geräusch, ja, das könnte er sein. Ne? Oder ich habe ein Licht gesehen, was vielleicht einfach nur ein Auto gewesen ist, was irgendwo durch die Berge gefahren ist. Und da dachte ich, oh kacke, da ist er, da war ein Licht, das muss er gewesen sein. Und so war das ein bisschen dieser psychische Kampf gegen mich, wo ich bis zum Schluss einfach nicht wusste, ist er noch da oder nicht. Und da war ich dann echt überrascht, als ich im Ziel angekommen bin und die mir gesagt haben, ja, der braucht noch 2 Stunden.
Unglaublich coole Geschichte, also super spannend, als er erzählt so zum Mitleben. Ich habe die Gegend dort noch nie gesehen, aber ich kann mir das jetzt wirklich sehr, sehr bildhaft vorstellen, wie das da abgelaufen ist. Wie waren so die Emotionen, die Eindrücke bei der Zieleinfahrt? Wir haben vor einem Jahr mit Lukas Kinreich und Anna Kofler geredet, sie haben auch erzählt vom Badlands und sie haben gesagt, die Zieleinfahrt war halt eher bescheiden. Ich meine, das ist bei jedem Unsupported-Rennen so, dass du nirgends das große Fest ist, wie beim Race Around Austria zum Beispiel. Aber wie hast du es erlebt?
Ja, also die beiden tatsächlich, mit denen hatte ich auch im letzten Jahr gesprochen, ganz kurz in der Zieleinfahrt. Und dann fand ich das auch ganz cool, dass ich ihr dann im Podcast wieder bei euch gehört hatte. Wie habe ich es erlebt? Ich hatte irgendwie die ganze Zeit gehofft, während der Strecke oder währenddessen ich das Rennen gefahren bin und ich in Führung gewesen bin und dann auch irgendwie so wusste, okay, das kann jetzt für mich ausgehen, es kann echt sein, dass ich da als Erster über die Ziellinie fahre. Und dann, du hast ja echt sehr, sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, was du als Erstes fühlst und denkst und machst, wenn du im Ziel angekommen bist. Und ich bin dann letztendlich angekommen und es war dann auch nachher so, dass mein Papa und meine Frau ebenfalls mit angereist sind, zusätzlich zu dem Kollegen, und die haben dann im Ziel gewartet und ich bin angekommen und da haben doch durchaus ein paar Zuschauer gestanden, also ich würde fast sagen 20, 30 Leute haben da gestanden, dann natürlich nochmal 3, 4 vom Veranstalter selber, also bei allen Ultras, die ich bis jetzt so gefahren habe, war das auf jeden Fall mit Abstand das Krasseste, was ich da erlebt habe. und das Interesse an meiner Person war in dem Moment schon sehr, sehr groß, aber ich konnte es nicht so ganz irgendwie aufnehmen, weil ich schon so ein bisschen emotionsleer gewesen bin in dem Moment. Ich war so kaputt und so erschöpft und auch einfach psychisch so überlastet, dass ich die Situation in dem Moment einfach nicht vernünftig fassen konnte und verarbeiten konnte und dann auch natürlich nicht genießen konnte. Ne? Ich hab mir so lange während dem Rennen überlegt, boah krass, wenn du ankommst und dann Erster wirst, das wird so krass und das ist das Rennen, das ist das Krasseste, was du jetzt jemals irgendwie gemacht hast und gefahren hast und das muss ja super geil sein und dann freust du dich total, aber es war in dem Moment irgendwie gar nicht so. Ich wollte eigentlich nur, ich wollte nicht so ein richtiges Interview geben, ich wollte gar nicht so viel mit den Leuten reden, die mich da angequatscht haben und auf Englisch sowieso nicht. Ich bin jetzt nicht der da fließendes Englisch raushaut und dann sowieso nicht nach einem 36 beziehungsweise 38 Stunden Ritt. So wollte ich dann eigentlich nur irgendwie ja, einmal die Frau in den Arm nehmen und dann aufs Hotel duschen, Bett und dann irgendwie mal gucken, was jetzt wird, ja.
Hört man immer wieder, dass die Emotionen dann im Ziel nie so geil sind, wie man sich es unterm Rennen oder im Training vorstellt.
Ja, schade eigentlich wirklich, ne? Weil im Grunde genommen, wenn ich im Nachhinein so an den Moment zurückdenke, hätte ich es viel, viel besser gefunden, dass ich das in dem Moment vielleicht mehr genießen könnte.
Ja, ich habe zum Beispiel 4-mal Transcontinental Race Finish gebraucht, um das einzige Mal so richtig fröhlich im Ziel anzukommen. Und beim Ram war es ähnlich. Also das letzte Ram war eigentlich das glücklichste im Ziel. Alle anderen waren einfach nur beschissen in Wirklichkeit.
Ja, ich denke auch, dass du über die Zeit einfach in den Rennen auch wesentlich besser wirst und die dann auch wesentlich besser und strukturierter angehst und dann auch einfach im Ziel wesentlich fitter bist, ne?
Ja, oder zumindest, so wie du auch gesagt hast, du stößt dir das so schön vor im Ziel und in Wirklichkeit ist es dann irgendwie relativ überschaubar oder du selber bist nicht so drauf, wie du das vielleicht erwartet hast und wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann weißt du, dass du vielleicht schlecht drauf sein wirst und dann bist du selbst von dir nicht mehr so enttäuscht. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube...
Wer es erlebt hat, der kann es sofort verstehen. Ja.
Also du fragst dich selbst, warum bin ich jetzt nicht fröhlich? Und dann kommst du in die Negativspirale und bist eigentlich mit dir selbst oder von dir selbst enttäuscht, dass du gerade enttäuscht bist. Ne? So ganz, ganz eigenartig. Aber umso schöner, wenn man dann im Nachhinein das genießen kann und dann wird es ein paar Tage später bewusst und dann redet man drüber oder macht einen Podcast oder solche Dinge und dann wird es irgendwie, dann denkt man da schon komplett anders drüber.
Ein Thema wollte man noch ansprechen, vielleicht hast du es gesehen, Victor Bosoni war auch beim Badlands am Start, hat sich dann sehr, sehr kritisch geäußert. Straps, du warst genau, er hat Tabletten gefunden auf irgendeinem Anstieg, du weißt genau, welche das waren?
Ja, ich habe das gelesen und natürlich auch mir notiert, also es war ein Schmerzmittel und über das Thema Schmerzmittel haben wir schon mal gesprochen und über das könnte man immer wieder reden, was spricht dagegen, was spricht vielleicht doch dafür, sich Schmerzmittel beim Rennen mitzunehmen oder einzusetzen. Nur das Problem war, das, was er da quasi am Boden gefunden hat, ist etwas, was auf der Dopingliste steht. Ohne jetzt da irgendwie Näheres zu wissen, er hat es auch benannt, es ist Tramadol und wichtiger Hinweis für jeden, der irgendwas verwendet, sei es gegen Verkühlungen oder Erkältungen. Es gibt manchmal ganz absurde Medikamente, die schon auf der Dopingliste stehen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, wie zum Beispiel Aspro und Aspirin, zwar gängige Anti-Erkältungs- oder Schmerzmittel, sind völlig okay. Aber dann gibt es das Komplex. Ist das jetzt Aspirin oder Aspro-Komplex?
Aspirin-Komplex.
Aspirin-Komplex, das steht zum Beispiel auf der Dopingliste im Sinne von im Training erlaubt, aber im Wettkampf verboten. Und dieses Tramadol ist ja da auch im Training erlaubt und im Wettkampf verboten. Jeder, der irgendwas einsetzt, weil er vielleicht wirklich krank ist, schaut auf NADA, also Nationale Antidopingagentur.at. Da gibt man das ein und dann kriegt man sofort die Info. Weil man kann auch wirklich Sachen nehmen und ohne es zu wissen. Anti-Erkältungsmittel ist ja eigentlich jetzt nichts, wo man drüber nachdenkt, ob das erlaubt ist oder nicht. Und das hat der Victor Bosoni beschrieben und auch, dass halt sehr viel Müll an der Strecke liegt, was man immer wieder bei Radmarathons auch sieht. Da liegen dann Unmengen von leeren Gels, leeren Riegel, Verpackungen und Flaschen und alles Mögliche einfach irgendwo in der Landschaft herum. Und wir wollten nicht fragen, wie du das erlebt hast, ob du das auch gesehen hast oder ja, ob du das irgendwie vielleicht eine Idee hast, ich meine, was man tun kann, wenn Leute einfach Müll entsorgen irgendwo in der Landschaft, ist schwierig. Aber auch vielleicht das Thema mit Schmerzmitteln.
Ja, also das waren ja so zwei Instagram-Posts, die der Victor gemacht hat und die habe ich auch gesehen. Das war direkt am nächsten Tag. Ja, um das eine Mal mit den Schmerzmedikamenten, um da mal so drauf einzugehen, ich persönlich kann es nicht verstehen. Also es kommt natürlich immer sehr stark, weil ich ja so ein bisschen von der Feuerwehr oder allgemein beruflich so ein klein wenig einen medizinischen Background habe, muss man da immer unterscheiden zwischen der Dosierung der Medikamente. Ich versuche es mal einfach so sehr, sehr oberflächlich auszudrücken. Und dass verschiedene Medikamente dir zur Regeneration durchaus sehr gut helfen und da auch dann Sinn machen, zum Beispiel nach einem Rennen, dass es da okay ist, verschiedene Medikamente einzusetzen, um deinem Körper eine bessere Regeneration zu geben. Aber im Rennen schon mal überhaupt nicht, weil das ist einfach ein Schmerzmedikament, das setzt einen Schmerzreiz herab und du gehst einfach über deine körperliche Fähigkeiten gehst du hinaus. Und es hat einen Sinn, warum dir dein Körper in dem Moment Schmerzsignale sendet, weil der da keinen Bock drauf hat. Und das ist, natürlich kannst du bei einem Ultrarennen sagen, okay, ich bin jetzt ein harter Hund und ich gehe da so ein bisschen über meinen Schmerz hinaus und so weiter. Und das ist ja auch Teil von so einem Rennen und das kann man auch zu sehr großen Teilen ausreizen. Aber irgendwann fängt dein Körper an zu leiden und fängt auch an, bleibende Schäden davon zu tragen. Und sowas signalisiert der Körper dir auch mit extrem starken Schmerzen. Und wenn du dagegen mit Medikamenten gegenwirkst, dann macht das einfach keinen Sinn. Und ich verstehe auch gar nicht, wofür. Also wir verdienen da nichts an dem Rennen und das fährt sowieso immer jeder für sich selber und nicht für irgendwen anders. Wir gewinnen da keine Millionen oder keiner kann sagen, dass er da nachher einen Sponsoringvertrag kriegt, wo er dann nachher nicht mehr arbeiten muss. Und ich kann es dann nicht verstehen, warum man da solche Hilfsmittel einsetzt. Ne? Das mal so zu den Medikamenten und dann zu der zweiten Sache, dem Müll, das habe ich auch gesehen und das kann ich noch viel weniger verstehen, weil ich habe genau die Stelle gesehen, die er da gezeigt hat und das ist ein Brunnen gewesen in Filifik. Das ist dann in der Nacht, das ist so quasi nach diesem Supermarkt, den ich beschrieben hatte, bevor es in die Nacht reinging. Dazwischen war dann ein Gap von gut 150 Kilometern. Also das ist ein sehr, sehr relevanter Auffüllpunkt, den jeder Fahrer wahrnehmen muss. Sonst würde er wahrscheinlich 12, 13 Stunden ohne Wasser fahren. Und natürlich tummelt sich da einiges. Und ich war an erster Stelle dort an dem Brunnen und ich habe da natürlich kein Gel oder sonst irgendwas gesehen. Und ich habe da auch kein Gel hinterlassen und ich glaube, der Viktor, der ist an Position, ich weiß nicht, war es vielleicht Position 20 oder sowas, wo er dort angekommen ist mit seiner Partnerin, mit der er da gefahren ist. Und das Video, was ich da gesehen habe, hat mich echt schockiert, weil es waren 20 Fahrer dazwischen, sagen wir 19, weil ich habe nicht dazu gehört, die da Müll hätten hinterlegen können und der Brunnen sah aus, da waren sicherlich 20 Gelpapiere, die da einfach irgendwo hingeschmissen wurden. Und das, obwohl keine 20 Meter weiter ein Mülleimer gewesen ist, ne, wenn man es hätte hintun können. Und das weiß ich nicht. Also das ist, du fährst da durch so eine eindrückliche Landschaft, durch so eine komplett unberührte Natur. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich irgendwie merke, dass da Leute irgendwo irgendwas in diese Natur reinwerfen, wo man definitiv weiß, das wird die nächsten 200, 300 Jahre da liegen und es wird nicht weggehen.
Mein Flo, wir haben zum Beispiel in Albanien beim TCR einfach auch Länder gesehen, wo die Müllproblematik ganz andere Ursachen hat, weil da ist es einfach irgendwie in der Bevölkerung noch nicht so angekommen oder da ist die Mentalität noch anders. Hoffentlich wird sich's ändern. Aber da kann man sicher sagen, es kommt nicht von denen, die mit dem Rad durchfahren. Das ist einfach ein grundlegendes Problem dort. In dem Fall war es schon sehr, sehr stark noch, hat es noch Sportnahrung einfach ausgeschaut. Und zum Beispiel, das ist einfach so irgendwie eine Grundcharaktersache. Ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen und ich bin extrem traurig. Ich habe beim Transcontinental ein einziges Mal in 4 Jahren an Müll hinterlassen. Ich habe mir irgendwas eingesteckt an leeren, irgendeine leere Verpackung und habe gemerkt, das ist mir mit einem Windstoß irgendwie beim Einstecken ist mir es runtergefallen und ich habe es nicht mehr gefunden. Ich bin stehen geblieben und das war irgendwo weg. Das ist dann halt irgendwo in der Wiese gelegen. Und es tut mir wirklich leid, dass ich da Müll hinterlassen habe. Normal stecke ich alles ein und das ist für mich irgendwie selbstverständlich. Über das muss man eigentlich gar nicht reden, dass man seinen Müll mitnimmt. Und auch wenn man in Albanien ist, wo viel Müll sowieso schon da liegt, ich gebe meinen nicht noch zusätzlich dorthin, sondern schmeißen in eine Mülltonne, die vielleicht auch nicht wirklich ausgeleert wird, aber trotzdem, es ist einfach irgendwie, finde ich, auch ein Thema, weil es geht dann vielleicht irgendwann darum, zum Beispiel beim Badlands, wird es dieses Event in Zukunft geben oder gibt es dann irgendwann einfach Gegenargumente von der Bevölkerung, von irgendwelchen Behörden, wenn es heißt, hey, wenn da Radfahrer unterwegs sind, wird alles versaut und es wird in Zukunft nicht mehr genehmigt. Also auch das ist vielleicht ein Motivationsgrund, mehr beizutragen zu einem sauberen, in jeder Hinsicht, in beiden Hinsichten, zu einem sauberen Rennen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen bin ich auch so ein bisschen irgendwie da enttäuscht, weil ich würde sagen, gerade diese unsupported Ultraszene, ich glaube, die schreiben sich alle oder wir im Allgemeinen schreiben uns so ein bisschen auf die Fahne, da so total naturverbunden zu sein und keinen Müll zu hinterlassen und so weiter. Und dann ist man bei so einem Ultra-Event und dann sieht man irgendwie das und das waren die ersten 20 Fahrer. Da sind 350 gestartet. Wie sah das aus nach 350 Fahrern da an diesem Brunnen? Das ist echt krass. Und klar, der Veranstalter hat gesagt, bitte hinterlasst keinen Müll und so weiter, weil du jetzt auch gerade sagtest, wie weit kann das gehen, dass vielleicht so ein Dorf oder Spanien im Allgemeinen sagt, ihr dürft da kein Rennen mehr veranstalten. Ich weiß nicht, was der Veranstalter da selber gemacht hat, aber eigentlich muss es so gewesen sein, dass er im Nachhinein die Strecke abfährt und den ganzen Müll einsammelt, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass so eine Stadt, so ein kleines Dörfchen, was da mitten irgendwo in der Wüste liegt, nicht eine Beschwerde rausgeschrieben hat. Absolut.
Ja, es gibt ja bei den Radmarathons, bei den Ladestationen die speziellen Abschnitte, wo du quasi Müll wegwerfen darfst, wo im Nachhinein auf 200 Meter Länge oder wie viel auch immer wirklich gesäubert wird. Aber halt bei unsupported Rennen ist das eigentlich nicht vorgesehen. Hoffentlich wird es trotzdem gemacht, ja.
Ja, ich glaube, die mussten das machen, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass es im nächsten Jahr nochmal ein Badlands geben wird, ne? Zumindest nicht auf der gleichen Strecke.
Wie schaut jetzt dein weiterer Plan aus? Du bist jetzt zweimal das Badlands gefahren. Werden wir dich nochmal sehen? Hast du was Größeres vor, was Längeres?
Ja, also um das mal so anzusprechen, es war tatsächlich so, dass ich mir eigentlich erstmal vorgenommen habe, jetzt weniger zu machen, beziehungsweise vor Badlands war der Plan, dieses Jahr weniger zu machen, weil auch ich habe ziemlich viel privat zu tun, einmal im Job selber und mit meiner Frau zusammen. Wir bauen jetzt gerade ein Haus und das wird auch im nächsten Jahr ein absolutes Projekt sein, wo einfach viel Zeit auch bei drauf geht und wo man auch Konzentration reinstecken muss. Jetzt ist es allerdings trotzdem so dazu gekommen, dass ich Badlands gewonnen habe, dass die Aufmerksamkeit auf meine Person doch echt gestiegen ist und dass viele Leute halt so anfragen, hey, wie sieht's aus, was fährst du als nächstes und du musst ja jetzt irgendwie an den Erfolg anknüpfen und da muss ja jetzt noch was kommen. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass ich irgendwie ein Racer bin und ja, natürlich jetzt auch irgendwie was draus machen möchte und vor allen Dingen, wenn so viele Nachfragen kommen, dass ich jetzt auch echt nochmal Bock habe, am besten nochmal eins nachzulegen. Und so wird es jetzt dann auch doch so sein im nächsten Jahr, dass ich mir ein, zwei Wettkämpfe raussuche. Das wird voraussichtlich eher so Anfang des Jahres sein und gegebenenfalls nochmal Ende des Jahres irgendwie ein Rennen, weil in Mitte des Jahres habe ich einfach keine Zeit, das geht nicht. So habe ich mir überlegt, oder ich habe definitiv werde ich das Traka 560 fahren und dort will ich auch richtig gut unterwegs sein. Da weiß ich auch zum Beispiel aus einem Podcast, dass der Robin Gempele ebenfalls fährt. Finde ich auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen, denn der Robin ist, glaube ich, was das angeht, die Speerspitze. Und auch wenn ich weiß, dass ich bei dem Badlands-Rennen, glaube ich, eine sehr gute Leistung abgegeben habe, weiß ich nicht, wie das gegen so einen absoluten Vollprofi aussehen würde. Also es interessiert mich schon sehr, sehr stark, wie ist der Gap da? Habe ich da Möglichkeiten, irgendwie mitzuspielen oder ist das, oder fährt der mir echt um die Ohren? Also finde ich sehr spannend, mich da gegen so einen Fahrer zu messen. Und dafür will ich natürlich auch schauen, ob ich da zum Traker 65, ich versuche dort sehr gut trainiert an den Start zu gehen. Ob das letztendlich funktioniert, weiß ich nicht, weil auch über den Winter ist es immer so ein bisschen schwierig in Deutschland, da neben dem Job vernünftig trainieren zu können. Aber das Traker 560 und danach dann das Hellenic Mountain Race. Das sind die zwei Dinger. Und dann, das sind die zwei Dinger, die ich so auf jeden Fall so zu 95% fahren werde. Dann eventuell nochmal davor noch ein Rennen. Das habe ich auch, ich glaube, so ein bisschen von euch, das Unknown Race. Ich habe es mir, glaube ich, erst so in den letzten zwei Wochen so ein bisschen in den Kopf reingesetzt. Ob das für mich machbar ist, zeittechnisch, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken. Im Moment bin ich auch so ein bisschen hyped und will irgendwie jedes Rennen mitnehmen, aber wahrscheinlich sieht es im Nachhinein dann doch anders aus. Also ich glaube,
der Plan, dass, der genau, Plan scheint voll aufzugehen, weniger zu machen nächstes Jahr.
Total, total richtig. Also Traker 560, Hellenic Mountain Race und dann mal gucken, was dann noch da ist. Und dann ist auch die Frage mit der Frau. Denn vielleicht muss ich hier, dann müssen vielleicht was rausschneiden, sonst, wenn die das nachher hört, ist sie wahrscheinlich nicht so begeistert worden, weil ich da wieder alles für Aktionen
habe. Ja, aber was es auch noch gäbe, du kommst dir vom Kunstradfahren, jetzt haben wir nochmal einen großen Bogen zum Anfang zurück, und du kannst lange Wheelies fahren. Es hat jetzt einen Weltrekord gegeben, gell, vor kurzem. Hast du das mitbekommen?
Nein, habe ich nicht mitgekriegt.
Auf bikerada.com steht der Artikel vom Oscar Delayed, der ist 150 Kilometer durchgehend einen Hinterrad-Wheelie gefahren, auf einer 200 Meter Laufbahn. Da hat er 752 Runden gemacht, in über 6 Stunden mit 23 km/h Durchschnitt. Also 150 Kilometer durchgehender Wheelie.
Ja, das ist krass.
Also, nur so zur Info.
Weiß ich nicht.
Vielleicht denkst du mir jetzt drüber noch.
Ich glaube, da muss man auch viel für trainieren. Also ich glaube, so ein paar Meter kriege ich, oder mein paar viele Meter kriege ich auch hin, aber das sind Kilometer, da hört es dann, denke ich, auf.
Mein Vorschlag ist, wir haben jetzt schon eine richtig lange Episode aufgenommen. Extrem spannend, extrem lehrreich. Also Flo, ich weiß nicht, wie viel du da mitnimmst, ich nehme es definitiv sehr viel mit, auch wenn man viel Sachen schon irgendwie weiß, aber das wieder mal zu hören und mit dem erfrischenden Zugang von dir, mit der cleveren Planung, also wirklich, wirklich sehr lehrreich und spannend. Und du hast privat viel vor und am Radl viel vor und wir haben da schon 1,5 Stunden Zeit abgenommen und wir nehmen da nicht noch mehr Zeit ab.
Ja, also danke dir fürs Zeitnehmen. Und wir wünschen dir viel Erfolg nächste Saison und wir werden natürlich ein Auge drauf haben, was du veranstaltest.
Ja, ebenfalls ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. War sehr, sehr cool.
Und liebe Grüße an den Pierre Bischoff, wenn du ihn wieder triffst. Und
ja, die richte ich aus, auf jeden Fall, definitiv. Ja.
Schön war's. Dankeschön, alles Gute.
Dankeschön, ciao.